Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 255. Heute mit Felix.
Off by one.
Felix.
Off by two.
Und der Markus ist tatsächlich nochmal dabei.
Doch, nochmal.
Juhu. Ja. Ein allerletztes, wahrscheinlich. Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Ja, schön, dass es nochmal geklappt hat und schön, dass wir nochmal jemanden haben, der Kapitelmarken macht. Weil
Das war's jetzt. Das ist das letzte Mal, dass wir Kapitelmarken haben.
Ja, wenn sich jemand anders findet, der diese heroische Aufgabe übernimmt,
dann haben wir nie wieder Kapitelmarken.
Nie wieder Kapitelmarken. Es haben sich komischerweise, sie haben es auch einfach alle hingenommen, ne? Ihr Hörer habt es einfach alle hingenommen, dass es jetzt plötzlich Kapitelmarken gab.
Ich glaube, es
wurde jahrelang gewünscht und da hat der Markus sich geopfert.
Ja, was soll man auch sagen jetzt dazu?
Ja,
der
danke,
spannende
oder
Test.
Scheiße.
Nee, der spannende Test ist jetzt, wo wir es dann nicht mehr machen werden, zu sehen, wie groß der Aufschrei ist. Wenn der Aufschrei genug groß ist, dann machen wir das weiter und sonst war das ein tolles Experiment.
Also wir machen es nicht weiter, aber es war trotzdem ein tolles Experiment.
Ja, na mal gucken. Dann kommen wir zum Blast from the Past, oder? Oder habt ihr noch irgendwas für den Einstand hier zu sagen?
Blast ist immer gut.
Ja, kommen wir gleich zu einer traurigen Nachricht oder halb traurig zumindest. Ich habe es auch so, ist auch an mir vorbeigeflogen irgendwo.
Ja, genau. Das ist, AVM hat recht bekommen.
In erster Instanz.
In erster Instanz.
Wie viele tausend Instanzen gibt es denn? Ja.
Unzählige, wie immer. Die Frage ist, ob die alle begangen werden. Also kurz nochmal von vorne, worum geht's? Es geht darum, dass ein Unternehmen viele alte Fritzboxen aufgekauft hat, die mit vielen guten neuen Firmwares versehen hat und die dann gebrauchte wieder verkaufen wollte. Das ist ihnen von AVM untersagt worden mit Hinweis auf das Markenrecht und bla bla bla. Die haben natürlich geklagt, weil sie gesagt haben, diese ganzen alten Fritzboxen, die sind noch völlig in Ordnung, wenn man die updatet, was AVM selber nicht wollte, weil die hatten die als OEMs an 1&1 und so verkauft. Dann können die noch weiter benutzt werden. Wenn wir das nicht machen dürfen, dann müssen die verschrottet werden. Das kann ja überhaupt gar nicht sein, weil die EU hat ja gerade gesagt, wir müssen weniger Elektroschrott produzieren. Das passt ja irgendwie alles nicht zusammen, Freunde. Naja, und der Richter, der darüber zu entscheiden hatte, über diesen Fall, hat jetzt aber gesagt, ja, der Hinweis auf Umweltschutz und so zählt hier nicht. Man kann nicht unter dem Deckmantel von Umweltschutz einfach das Markenrecht ignorieren und hat auch vor allem Recht gegeben. In dem Artikel von Heise darüber betonen beide Seiten, also sowohl AVM als auch die Firma, die die Fritzboxen aufbereitet hat, dass sie sehr offen für Gespräche darüber sind, wie mit den 20.000 unverkauften Fritzboxen weiter verfahren werden soll. Es ist, also ich würde mit den Bekundungen mal davon ausgehen, dass es vielleicht zu irgendeiner Art von Einigung kommt.
So, mal Motto, schauen. Du darfst die verkaufen, aber zahlst uns jeweils
nochmal
dann
Royalties,
noch 5 Euro pro Box, die du verkaufst.
Nochmal, genau.
Doppelt abkassieren.
Ja, AVM weist irgendwie auch auf ihr eigenes Refurbishment Management hin, ob die Fritzboxen jetzt wieder unter ihre eigene Fittiche nehmen wollen oder nicht. Alles fragwürdig, sehr fragwürdig.
Okay, also nicht das, was wir uns erhofft hätten, aber fast das, was zu erwarten war, weil ich glaube, so hatten wir das damals auch gesehen, dass das wahrscheinlich, dass AVM da wahrscheinlich gewinnen könnte. Ja, schade, aber gucken wir mal, vielleicht einigen sie sich ja doch noch.
Ja.
Viel lustiger war der eine Kommentar, den wir gekriegt haben in unserer Kommentarfunktion. Ihr habt ja unter den Sendungen die Möglichkeit, die Sachen zu kommentieren. Und da hat uns einer geschrieben, er hat mit seinem Chef telefoniert, der hat MX Linux installiert und wir haben total abgefeiert.
Und er war zufrieden damit.
Ja, das Beste war der Grund, warum er es ausprobiert hat eigentlich.
Ja,
weil es bei DistroWatch ganz oben war.
Ja, genau. Wir haben uns ja schon ein paar Mal lustig gemacht, immer im X-Linux. Wir haben zwar auch ein paar Leute gehört, die gesagt haben, das ist wunderbar.
Beste
wie geschnitten Brot. Mhm. Ja,
na, ich habe das doch mal ausprobiert, das kommt nicht mit bei Mint. Nee, nee.
Also ich habe das jetzt auch einmal hier gebootet, die OS-Boxes VirtualBox VM, weil ich es nicht installieren wollte. Also ich finde, es ist jetzt nicht so richtig überzeugend, muss ich sagen. Das sieht halt ein bisschen aus wie so eine crappige Distro und dann wollte ich System-CTL Status machen und dann hat er gesagt, nee, läuft aber nicht. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, das läuft nicht mit System.d, sondern es läuft mit irgendwas. Hat Edit Skripte.
Na, das war doch dieses MX, das war doch, deswegen heißt es doch MX Linux.
Wegen?
Weil es MX ist. Ja, das ist so ein anderes Dingssystem.
Also es hat eine Million Init-D-Skripte, also das kannst du mir nicht so sehen. Aber vielleicht, ja, warte mal.
Init-Skripte, ja.
Ja, verrückt. Das ist so ein Quatsch, ey.
Das
ein Computer ist ohne SystemD benutzt das einfach wie so verkrepelt sein, ja.
Ist doch dieses Anti-X oder so, da hatten wir doch irgendwie drüber geredet, oder?
Man fühlt sich auf jeden Fall so wie so ein bisschen behindert dann, wenn man es benutzt, einfach weil man, also so man fühlt sich eingeschränkt in seinen Fähigkeiten einfach, ja. Weißt du, man möchte gern Sachen machen, aber man kann es nicht.
Ja, also es kommt mit SystemD,
aber dann habe ich eine alte Version runtergeladen oder was?
Nee, present but disabled by default. Also es kommt mit, du kannst es anmachen, ist aber halt
nicht bei default.
By default und standardmäßig benutzen sie SysVinit.
Strange.
Das ist Quatsch einfach. Und jetzt lockt es nach Wahllog Arschloch rein oder was?
Ja. Das ist so wie früher. Du musst dich doch noch auskennen, wie das früher war. Ja,
ich weiß, aber ich will nicht früher haben. Früher ist scheiße.
Aber scheinbar ist es durch nicht durch Cheaten ganz oben, sondern einfach, weil es so gut ist.
Ich glaube,
kann ich nicht verstehen.
So Leute wie der Felix sind halt Teil vom Problem, dass er sich jetzt runtergeladen hat und die Statistik halt wieder um 1 erhöht hat.
Ja, okay, das ist klar, guter Punkt.
Ich meine, ja.
Und dann reden auch ständig irgendwelche Podcasts darüber, als wäre es irgendwie das Beste und alle müssen es mal ausprobieren.
Genau, und alle probieren es mal aus, schauen da rein, denken sich, gar nicht mal so geil. Irgendwie ein halbes Jahr später spricht wieder jemand drüber, weil es bei DistroWatch ganz oben ist und Leute installieren es wieder und probieren es aus und sagen so, ja, ist eigentlich immer noch nicht so geil.
Self-fulfilling prophecy ist das, ja.
Aber ja, echt mal.
Also wie gesagt, es gibt... Wir haben das ja damals schon gesagt. Warum ist es bei DistroWatch ganz oben? Gibt bestimmt Leute, die das nur deswegen dann installieren.
Naja, das sind bestimmt unsere Hörer, die ganze Zeit draufgehen, weil wir darüber geredet haben.
It's the truth.
Ja, ich glaube, wir sind Teil des Problems hier.
Ja.
Ja, aber
ich greb mal die.
Das ist ja über einen Kommentar reingekommen und anscheinend ist irgendwie nicht an Leuten klar, dass man unter unsere Sendung kommentieren kann. Man kann das tatsächlich tun.
Ja.
Und genau. Der Trick ist, auf eine spezifische Sendung zu gehen und nicht auf dieser Hauptübersichtsseite, wo immer die letzten 3-4 Sendungen sind und dann unten irgendwie die alten Posts gelistet sind. Da kann man das nicht, aber wenn man halt auf eine spezifische Sendung geht, kann man zu dieser spezifischen Sendung halt Kommentare machen.
Und das Ganze nicht als Service, sondern selbst gehostet und GDPR-compliant und alles gute Sachen.
Genau. Ist so.
Ist so, genau.
Ist so.
Ist genau. So, liegt bei uns auf dem Server. Kleines, leichtes Ding irgendwie. Wir hatten ja vorher, wie hieß dieser andere Dings, was Discuss. Wir davor hatten? Discuss, genau, was ja Probleme.
Da wurden wir angehasst für, was ja auch in Ordnung ist.
Wurden wir angehasst für, haben wir alles mal importiert nach ISO, hosten wir jetzt selber. Also könnt gerne kommentieren. Ihr könnt natürlich aber auch trotzdem auf GitHub gehen und da Kommentare, Issues aufmachen. Also nicht nur wenn ihr Sachen fixen wollt, sondern auch wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt. Wir haben da, glaube ich, auch so ein paar Issues, wo draufsteht, hier packt Sachen rein, die wir uns dann vielleicht annehmen oder auch nicht. Das sind schon Sachen, die wir seit 2 Jahren machen wollen, wie nochmal über Messenger reden, aber diesmal einmal richtig.
Das finale Messenger.
wird nicht passieren, weil es kommt immer wieder irgendwas und auch in diese Sendung kommt es ja wieder ständig doch vor. Wir können es nicht sein lassen. Das ist
also in ihren MX Linux in den Images steht drin, dass sie extra für DistroWatch gemacht haben. Das ist quasi eine DistroWatch-Distribution. Nur dafür gebaut.
Ja. die ja irgendwie auf Debian basiert und irgendwie auf Anti-X. Mhm. Also ich meine, auf Debian zu basieren ist schon mal nicht schlecht.
Das ist ja etwas.
Bedeutet natürlich auch nicht, dass man jetzt irgendwie den neuesten heißen Scheiß hat. Was aber nicht so schlecht sein muss. Also es basiert irgendwie auf Debian Linux und auf Mepis Linux. Und Mepis Linux basiert auf Anti-X und Anti-X auf MX. Also sehr, sehr, sehr interessant.
Interessiert das jemand? Ist das relevant?
Kann man damit irgendwas anfangen? Das ist ja die interessantere Frage.
Doch, also ich finde, wenn man Anti-X drauf hat, klingt das schon einfach, als würde man plötzlich jünger dabei.
Aber das läuft nicht mit Wayland, das ist also kein Anti-X.
Sagst du jetzt?
Sag ich jetzt, natürlich, ich hab's ja gebootet, dann läuft auf jeden Fall mit X.
Ja, jetzt probiert, ne? Willst du das hoffentlich wissen.
Ja, jetzt kommst du.
Tja. Dann mach doch mal Wayland an, aber das wird wahrscheinlich das nicht funktionieren.
Ja. Bestimmt so ist installiert, aber bei Default wird es nicht benutzt. Finden wir eigentlich doof.
Ja, also wie gesagt, wenn du einen Rechner hast, der irgendwie ein bisschen älter ist, dann würde ich sagen...
Wegwerfen, neuen Computer kaufen.
Nein, es ist tatsächlich ein Linux, was man dafür nehmen kann, ja, benutzt irgendwie XFCE als Fenstermanager und irgendwie dieses Anti-X, was irgendwie extra damals gebaut wurde für alte, schmalbrüstige Computer ab 64 Megabyte RAM. 64 Megabyte RAM? Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das
sind nicht mehr so viele Megabytes, oder?
Nee, 64... Nicht Gigabyte, Megabyte.
64 Gigabyte RAM. Ein bisschen schmalbrüstig.
Komm, es gibt doch heutzutage schon Rechner, die kannst du mit 64 Gigabyte RAM kaufen. Ja, und das sind 64 Megabyte. Nee, ich kann mich dran erinnern. Naja, ganz am Anfang vielleicht, dass es mal 8 oder 16 nur gab. Aber das ist, Leute, also der eine Felix kann sich nicht mehr dran erinnern, dass es mal Rechner gab mit 64 Megabyte RAM.
Das behauptet er irgendwo.
Das behaupte ich, ja. Ich, da ist er noch zu jung für.
Ich war da bestimmt nicht auf der Welt, aber erinnern ist ja...
Ach doch, 64 Megabyte hast du.
Dass es alte Leute gibt, daran erinnere ich mich schon.
Echt? Ja, die muss man ja doch schützen, wegen Corona und so.
Jugo, wolltest du das jetzt noch reininjern oder was? Wir haben es echt gut ausgehalten bis jetzt, ja?
Ja, komm, machen wir weiter.
Schnell weiter.
Schnell weiter.
Diese Toten, der Double Rainbow Guy.
Nein, Double Rainbow Guy. Double Rainbow all the way. It's a Double Rainbow.
Ja, was?
Ja, ist tot. Double Rainbow Guy ist gestorben, Mann.
Double Rainbow Guy.
Warte mal, ich hab hier so ein Soundboard, ich höre das mal kurz ran.
Mhm. Ja.
Da ist er bestimmt drauf, ne?
So, jetzt müssen wir mal schauen, welcher Knopf das bei diesen ganzen Knöpfen ist. Warte. Nee, das war's nicht.
Aber der ist nicht alt geworden.
Double Rainbow. Ja, doch.
Aha.
Der war das.
Ich erinnere mich.
Aha.
Das andere war Hoddle Gang. Das war nicht der richtige Knopf.
Okay.
Ja, Double Rainbow Guy, der ist gestorben und vielleicht ist er sogar an Coronavirus gestorben. Und das wäre jetzt deine Chance gewesen, ja, Ingo?
Ja.
Davor war es nicht deine Chance.
Alte Menschen? Oder
er war nicht so alt.
Echt traurig.
Nee, also 57 ist noch nicht so alt. Nee, da.
Die Frage ist, gab's da, als er jung war, gab's da Systeme mit 64 Megabyte RAM?
Yep.
Ja.
Dann ist er alt.
Das war einfach.
Noch weniger halten die.
Krass. Ja. 64 Kilobyte RAM.
Genau.
Verrückt, da hat ja mein Taschenrechner mehr.
Da hat alles, was du in deinem Leben angefasst hast, mehr RAM, ja, wahrscheinlich.
Vermutlich schon, ne?
Gut. Dann, was
oder
haben wir noch?
Gut.
Achso.
Hier, UKW. Oh nein, ich wollte mein Radio anmachen und dann kommt kein UKW mehr raus.
Ja, UKW, also stirbt zumindest in der Schweiz. Demnächst.
Kriegst du das nicht einfach noch aus Deutschland gesendet? Das geht es nicht weit genug oder so?
Ja. Halt dann deutschsprachiges Radio nur oder
anstatt
französischsprachiges.
Statt was? Deutschsprachiges Radio?
Naja, also Also ich meine, in der Schweiz sprechen sie jetzt nicht wirklich Deutsch. Das kann man.
Ja, aber wir haben ja gerade ein ganz konkretes Problem vom anderen Felix gehabt, ja. Und ich glaube, der kann Deutsch. Manchmal ist man sich nicht so sicher, aber ich glaube, der kann.
Ich weiß nicht, also ich weiß ja nicht so ganz, ich verstehe das immer nicht so ganz, aber diese Dialekte, die sind ja, also klar gibt's da irgendwie extreme Dinge, aber so mehr oder weniger versteht man ja schon, was die Leute sagen. Auch irgendwie im Hochdeutschen gibt's ja auch irgendwie dieses.
Nein,
diese also Süddeutschen, die komisch reden und die Bayern.
Nein, nein, sowieso. Das ist ja kein Hochdeutsch mehr. Also weder platt an der Nordseeküste, das ist, ja, dann ist Schweiz ja zu dem Teil, der deutschsprachig stämmig ist, ja auch Deutsch. Aber trotzdem kann man Leute aus dem Wallis nicht verstehen.
Nee. Ja, gut,
du verstehst, du verstehst auch die Leute in Köln in der Kneipe nicht und du verstehst
doch,
sie
da
nein,
sehr
nein.
gut. Doch, du, da ja, versteht man halt die genau sehr, sehr gut.
Du musst
doch.
Halt genug trinken, ja.
Ach komm,
du musst trinken, und das ist auch einfach, wenn du einfach ein bisschen Kölsch mittrinkst, trink doch eine mit, stell die Schnitte so an, du stehst, ne, also es funktioniert dann schon.
Die versteht man schon.
Kann man da nicht richtiges Bier auch bestellen?
Das ist sehr, sehr richtiges Bier.
Das ist das richtigste
Bier. Also du
Bier.
Verstehst jedenfalls die Leute in Köln in der Kneipe nicht, du verstehst sie in Bayern
das
in der Kneipe nicht.
Das behauptest du jetzt.
Ja.
Oh, nur weil du kein Deutsch kannst, also kannst du nicht jemand sagen, dass die Leute kein Deutsch
und, ja. Und die in Sachsen in der Kneipe verstehst du auch nicht.
Ah, pappalapapp. Das alles, ich meine, du kannst ja sogar in die Niederlande gehen und du verstehst die Leute so einigermaßen.
Ja, das aber das also auch nur, weil die Niederländer so freundlich sind, alle.
Okay.
Also mit denen kannst du reden, mit Händen und Füßen und es ist einfach immer lustig.
Ja, aber das liegt vielleicht an anderen Dingen, die dort konsumiert werden.
Also jetzt geht's leider schon wieder in Orange hier, unsere Compliance-Lampe.
Also hier zurück zu UKW. Was war mit UKW? Also was war UKW überhaupt? Kann UKW, mir das mal jemand erklären? Ich bin ja
ist,
da.
Ist doch ein Podcast. Unsere kleine Welt, oder wie heißt der? UKW? Ist doch so ein Podcast-Format, was auch
den
irgendwie
den gibt's jetzt
auf
jeden Fall nicht mehr in der Schweiz, oder?
Den gibt's nicht mehr, anscheinend nicht. Der ist,
der wird da nicht mehr ausgestrahlt.
Der wird in der Schweiz nicht
mehr weil er deutsch ist?
Nur im deutschen Internet kommt er noch.
Also, UKW, ja, ist dieses Ultra-Kurzwellending, also diese analoge Übertragung mit elektromagnetischen Wellen, ne, kennt es. Und da machen die unter anderem auch Radio drin. Und wenn man dieses Radio, ich meine, das kann man auch heutzutage über das Internet und das über Livestreams und so, wie ihr uns auch so hört, ne? Übrigens, Radio Tux war auch schon mal auf UKW, so ganz, und auch in Luxemburg, also ganz, ganz tolle Technik.
Krass.
Jedenfalls,
Flexbot, okay.
Jedenfalls, so wie wir das analoge Fernsehen schon abgeschaltet haben, wollten wir dieses analoge Radio auch langsam abschalten und sind da ja übergegangen zu DAB oder DAB Plus, also Digital Audio Broadcast.
Warum eigentlich? Also was ist das Problem?
Digital ist besser. Digital ist besser.
Also
wenn du in den Tunnel fährst, dann ist nicht sofort ist nicht so halb abgehackt, sondern du verstehst es gar nicht mehr. Das
genau.
Ist quasi der Trick.
Macht statt Rausch und wird nur langsam schlechter.
Genau. Nee, dann hast du einfach gar nichts mehr. Das ist total praktisch.
Ja, man will halt diese Frequenzen auch freimachen, ne? Weil die kann man ja für andere Sachen bestimmt viel lustiger gebrauchen. Und vielleicht brauchen wir auch nicht so viele Frequenzen dann. Wie ist denn das? Nee. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Jedenfalls soll es abgeschaltet werden. Und ihr Schweizer geht da mal voran.
Verrückt.
Während das in Deutschland irgendwie schon seit gefühlt 20 Jahren diskutiert
wird. Ich habe gedacht, das ist schon längst so, aber immer mache ich dann dieses eine Radio an und das funktioniert immer noch. Denke ich mir so, ja, nice, hat funktioniert.
Aber
ja,
dieses UKW war, glaube ich, schon, also ist, glaube ich, schon ganz geil eigentlich als Technologie, weil du halt auch als Empfänger eigentlich nicht, also du kannst dir diese UKW-Radios ja auch selber bauen, weil die Technologie halt irgendwie so super einfach ist.
Ja.
Oder?
Ja, das kannst du selber machen.
Das ist eigentlich schon ganz geil. Und wenn du nachher nur noch digital bist, dann hast du eigentlich keine Chance mehr irgendwie. Also ja, kannst du natürlich irgendwie mit viel Aufwand kannst du dir immer alles bauen, aber.
Oder du hast aber genug Chips von AliExpress im Keller.
Das ist, aber also ich verstehe nicht ganz, warum, also was das Problem ist, dass man es irgendwie abschalten muss oder was der Vorteil ist, wenn man es jetzt irgendwie, weil es ja Radio ist, ja, muss man irgendwie mehr übertragen oder okay, die Qualität ist halt vielleicht ein bisschen geiler, aber ja, und? Also ich weiß nicht, also lohnt sich das dann? Die Qualität
ist auf jeden Fall geiler. Wie gesagt, ich denke mal, sie können, sie sparen auf jeden Fall wieder irgendwelche Frequenzen ein. Du kannst wahrscheinlich auf den DRB-Frequenzen mehr übertragen, als du das bei den Analogen machen kannst. Aber ich wüsste es jetzt auch nicht, ohne mich da jetzt einzulesen.
Ja, also wenn das jemand weiß, könnte das ja mal, vielleicht könnte ich das auch einfach mal googeln. Aber ja.
Ist viel einfacher zu fragen und dann.
So sehr hat mich dann offensichtlich noch nie interessiert. Aber ja, also interessant. Aber dann wiederum höre ich halt auch irgendwie kein UKW-Radio von dem her.
Aber du wolltest.
Don't care.
Ja.
Tja.
Genau, also wie gesagt, ich denke, da kannst du einfach mehr Sachen reinbringen und dann können sie halt die Sachen abschalten und die jetzigen UKW-Frequenzen für irgendwas anderes verwenden und dementsprechend, keine Ahnung, wird ja alles LTE oder wird ja alles für
12 Gs.
Ja, genau, 15 G verwendet dann.
Mehr G-Kräfte.
Mhm. All the Gs.
Wenn nicht wieder irgendwelche Spinner irgendwelche Antennen anfackeln. Weil
das ist ja zum Glück in Deutschland nicht der Fall.
Das war doch nur bei den lustigen Holländern so.
Ich dachte, Engländer
waren. Die
Briten?
Die waren das lustige Holländer? Ich habe es mir jetzt gedacht, wie kommst du von lustige Holländer sind Briten?
Ja, das wird einiges erklären.
Kann ja sein.
Das kann tatsächlich sein, wenn man sich so die Hochzeiten der europäischen Kriege, wo Belgien eigentlich das Schlachtfeld war, wo sich Frankreich, England und verschiedene andere zwischendurch getroffen haben, um sich die Köpfe einzuschlagen, könnte das schon das Ergebnis sein, dass dann einfach, aber egal, das wird zu weit jetzt. Ja.
Hier, also ich habe hier eine gute Seite gefunden. Der Vorteil von DAB Plus gegenüber UKW ist wohl größere Vielfalt an Programmen. Keine Ahnung, wer auch immer das benötigen wird. Ja. Größeres Versorgungsgebiet. Die Tonqualität ist besser, gut, klar. Ja. Geschenkt. Der Empfang wird klarer, was auch immer das bedeuten soll.
Mhm. Wahrscheinlich für diese Audiophilen, die dann sagen, so ja, ist ein
ja, mein Goldkabel, Funk, Stern genau. Ist jetzt besser als...
Genau, ich habe jetzt einen stärkeren... Was sie auch immer sich da ausdenken, irgendwelche Wörter, die ich noch nie gehört habe vorher, die dann aber auf jeden Fall besser sind.
Und es können gleichzeitig 18 Programme verbreitet werden. Und sie sparen mit dem Abschalten der UKW-Sender jedes Jahr rund 15 Millionen Franken ein. Also ich glaube, sie wollen einfach Geld einsparen. Ne?
Das klingt arg danach, ja. Okay.
Das hört sich sinnvoll an. Also
das wäre so vermutlich das TLDR.
Ja. Übrigens, wir sparen Geld.
Und wir sparen ein bisschen Geld. 15 Millionen sind schon.
15 Millionen ist schon ein bisschen Geld, ja.
Sind schon 15 Millionen im Jahr. Mhm. Muss man schon sehen.
Ja.
Gut.
Genau. Kommt zuerst in der Schweiz. Also die gehen da voran. Wann das in Deutschland soweit sein wird, wissen wir noch nicht. Weil gibt ja auch nicht genug Leute, die sich schon mal so ein DAB-Radio zugelegt haben, sozusagen. Das stimmt, ja.
Wobei, es geht natürlich schnell, wenn du es einfach abschaltest.
Ja, aber wie gesagt, da das in Deutschland, ich glaube, Radio gehört zur Grundversorgung, ne? Im Gegensatz zu Internet oder ja. Ja. Genau, aber weißt du, wenn in der Schweiz irgendwie schon keine Ahnung 30% oder 40% ein DRB Radio haben und bei uns irgendwie mal gerade 3%, dann ist es halt, können die einen sagen, yo, ihr habt jetzt noch 2 Jahre Zeit, euch endlich mal eins zuzulegen. Und bei uns geht es dann halt nicht so schnell, weil Dinge.
Aber ihr könntet viel mehr Geld sparen.
Ja, sie haben ja auch ewig diskutiert, das zum zur Pflicht zu machen, dass, weiß ich nicht, Autoradios gar nicht oder Autos gar nicht mehr ohne DAB vom Band gelassen werden sozusagen, aber da hat sich ja dann auch wieder irgendjemand nicht durchgesetzt und die Lobby gesagt, ja, ja, die 3 Euro, die wir da pro Auto sparen, die müssen wir ja irgendwie, die wollen wir lieber sparen. Oder ich denk's, ja.
Ja, sind 3 Euro.
Und klar, dass ich irgendwie der das Auto kauft, nicht für 100 oder 200 oder 300 oder 400 Euro extra ein DAB-Radio einbaut, ist, wenn das andere ja auch noch tut, ist dann halt auch wieder irgendwie klar.
Aber weißt du, was sie machen könnten? Wenn sie ja bei uns in der Schweiz schon rund 15 Millionen Franken einsparen, dann werden sie ja in Deutschland, wenn sie das abschalten können, keine Ahnung, wie viele Millionen einsparen.
Nein. Doch, sind nicht so viel. Die Lohnkosten in der Schweiz sind einfach viel höher.
Ja, aber ich glaube nicht, dass die großen Kosten von UKW Lohnkosten sind.
Doch, ich denke schon. Das ist einfach sehr viel Handarbeit.
Die Signale werden halt per Hand zusammengeklöppelt.
Die Sache ist halt, wenn du mehr Sender hast, dann hast du ja auch mehr Lohnkosten, oder?
Hä?
Ja, wenn du 18 Sender hast. Die
Sender sind doch sowieso da.
Nee, wenn du 18 parallele Sender hast, also mehr Sender, dann hast du mehr Lohnkosten, dann wird's teurer.
Ja, da müssen sich mehr Leute drum kümmern, definitiv.
Ja, zack. Hast du kein Geld gespart, auf einmal.
Was?
Tja, jetzt kommt es
mit eurer.
Jetzt kommst
die Logikkette ist so überzeugend.
Ja, wir sollten zum nächsten Thema gehen. Ich glaube,
lass uns weitergehen. Dieses UKW ist eh tot.
genau. In der Schweiz auf jeden Fall.
Dank.
Ja, genau. Ihr erinnert euch vielleicht vor, was waren das, 2 Jahre? 3 Jahre schon? Dieser James Damore?
Nee.
Der irgendwie hingegangen ist und irgendwie so ein Manifest geschrieben hat und irgendwie gesagt hat, das ist alles scheiße und blablabla.
Die Männer werden irgendwie unterdrückt oder was, hat er gesagt?
Ja, und er hat irgendwie super sexistischen Scheiß da reingeschrieben. Und dann, Überraschung, ist er halt rausgeflogen bei Google.
Ja.
Haben sie ihn halt gefeuert.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ich verklage euch und so. Dann hat er sie verklagt. Und jetzt hat er irgendwie gemerkt, kommt er eh nicht durch vor Gericht und so, und jetzt hat er seine Klage still und heimlich zurückgezogen. Und
wir haben es mitbekommen.
Ja, das, jetzt ist der Lawsuit tot, aber es ist ein bisschen schade, weil da hätte eigentlich noch, vielleicht wäre es noch lustig geworden, weil er halt irgendwie so ein bisschen abgedreht ist, der Typ. Und es wäre vielleicht lustiger geworden, wenn das halt wirklich in Gericht gekommen wäre und der dann seine komischen Statements
verteidigen hätte müssen und sagen müssen, ja, warum es in Ordnung ist, das zu sagen.
Und ja, okay. Dann halt auseinandergenommen worden wäre. Aber, tja.
Leider nicht dazu gekommen.
Leider
Gott
nicht.
Gott sei Dank. Wozu es wahrscheinlich auch nicht kommen wird, ist, dass irgendjemand mal rausfindet, wer der Bitcoin-Erfinder ist. Aber wir haben jemanden, der weiß es ganz genau.
Kennt ihn persönlich.
Unser McAfee der Woche hat es geschafft, den Bitcoin-Erfinder zu enttarnen. Aber er behält sich vor, dass nur er es wissen darf und es niemandem weiter erzählt, was er herausgefunden hat.
Das ist das Beste, ist einfach die Primärquelle, wo das herkommt. Ja. Auf börse.ard.de kommt so ein Quatsch.
Das auch kannst gut
dir
Quatsch.
Nicht ausdenken. Ey.
Auch gut sind alte Quellen. Ne?
Alter. Daran merkt man halt, wie viel in der Börse gerade Wichtiges los ist, wenn die McAfee zitieren.
Ja. Aber wenn sie sagen,
sie zitieren ja nicht mal.
Nee. Sie haben nicht mal eine Quelle dazu getan. Sie haben einfach gar nichts gesagt. Sie haben nur gesagt, ja, McAfee hat alles gesagt. Und wenn der das sagt, dann stimmt.
Aber der McAfee hat ja, der ist ja Software-Tycoon und der hat ja so eine Sprachanalyse und Textanalyse gemacht und hat gesagt, wegen diesen 2 Leerzeichen da irgendwo ist er jetzt, weiß er ganz genau, es ist irgendein Brite und sagt aber nicht, wer es ist.
Einer von diesen ganzen Briten, die halt es gibt.
Diese verrückten Holländer.
Diese verrückten Holländer, die da auf der Insel leben.
Vielleicht war das auch eine versteckte Fährte. Das, eigentlich ist das ein Holländer.
Kauf Bitcoins oder was war die versteckte Fährte?
Es ist ein Brite gesagt, um die Fährte, ja.
Sie meinte aber, John McAfee ist gleich Bitcoins, ist gleich kaufen. Börse.ard.de.
Also.
Hier, genau, pünktlich zum Halving der Bitcoins. Ja, da ist ja, es.
War da jetzt gerade, ja, ne? Ja.
Also nicht die Bitcoin sind gehaft, sondern nur die Belohnung.
Die Belohnung, ja. Genau. Bitcoin-Belohnung genau, sind alle, halbiert.
Alle 4 Jahre oder so ungefähr, ne?
Ja, ungefähr alle 4 Jahre, aber das rechnet sich irgendwie aus der Rechenkapazität oder sowas daraus. Wie schnell die Bitcoins gemeint werden und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, laut Algorithmus, wo diese Halbierung stattfindet. Und der
war das nicht ein Entweder-Oder? Entweder nach Zeit oder nach Anzahl errechneter Coins?
Das weiß ich nicht genau. Es gibt auf jeden Fall einen Algorithmus dazu, der das quasi entsprechend dann abbildet.
Genau. Das ist halt auch so eine Nichtsaussage, ne? Es gibt so einen Algorithmus, der das abbildet. Das ist so, ja, okay.
Ja, nee, also quasi im Bitcoin-Client ist...
Ich dachte, Mr. Bitcoin sitzt da und sagt, jetzt wird's halbiert.
Das könnte man natürlich auch denken, dass da so ein Abstimmungsverfahren ist. Ist aber gar nicht.
Was heißt Abstimmungsverfahren? Ist John McAfee und
genau, der John Mr. McAfee Bitcoin? Sitzt da?
Nee, John McAfee, Elon Musk und Bill Gates, die sitzen dann zusammen in einem Raum und die stimmen dann ab, ob Bitcoins halbiert werden oder nicht. Ja. So sieht's aus. Alles andere, reine Spekulation.
Das ist der Algorithmus.
Ja, der Algorithmus wartet quasi auf diese 3 Persönlichkeiten, dass sie sich auf Twitter melden und dann zack.
Zack, halbiert.
Okay. Haben wir das auch geklärt? John McAfee weiß wieder alles.
John McAfee ist aber der krasseste Typ von allen.
Ja. Nix. Kommen wir zu den News.
Und zwar da top hat, aktuelle News.
Ja, das ist sehr krass irgendwie. Ja. Da war wieder jemand einkaufen.
Machen wir die nächste News, oder?
Was?
Das muss reichen jetzt als Beschreibung. Da war jemand einkaufen.
Jemand war einkaufen. Und zwar ist diese Firma, die in Instagrams einkauft, Facebook, hat sich dieses Giphy gekauft.
Wie viel Insta hat das gekostet?
Oder Giphy, wie der Erfinder sagt.
Oh Gott. Nee. Giphy.
Aber das ist da okay, weil da, das wird mit PH geschrieben, dann kann man GIF sagen.
Bestimmt. Man kann auch sonst GIF sagen.
Ist nein, dann vielleicht falsch, aber
das ist nicht falsch, wenn Mr. GIF das sagt, dann ist das so.
Genau, was ist Giphy? Giphy ist halt so eine GIF-Sharing-Collection-Webseite. Und sie macht das auch ziemlich schlecht, weil man irgendwie nie so direkt ans GIF selber herankommt.
Noch nicht mal mit YouTube-Downloader, das ist echt fucking traurig.
Ey. Ja, ist ziemlich kreplig und sind es halt von Facebook gekauft und sie wollen das irgendwie in Instagram und Facebook und WhatsApp und was weiß ich vermutlich überall irgendwie reinbauen. Beziehungsweise ist, glaube ich, schon drin in vielen von diesen Messengern. Ja.
Und jetzt
können sie machen,
wird dann eingestampft und fertig.
Vielleicht. Equihire. Sagen sie zwar, wird weiterlaufen, so die Services, die auf Giphy aufbauen. Ich glaube, Giphy ist halt vor allem groß geworden, weil sie halt irgendwie so eine einigermaßen anständige API haben, wo du als App halt hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt in meiner App halt irgendwie die Möglichkeit den Usern geben, GIFs direkt zu verwenden. Mhm.
Aber wenn die Leute.
Aber sonst ist super kreblich, weil du halt die GIFs nicht rausbekommst. Ja. Darum bin ich nicht so ein Fan.
Aber das jetzt.
Gut, aber war ja relativ billig, hat ja nur 0,4 Insta gekostet, von dem her.
0,4 Instagram.
Ja. Ist ja Pocket Money.
Kann man einfach mal haben.
Kann man einfach mal kaufen. Genau, sonst gibt's da, glaube ich, auch nichts Großes dazu zu sagen.
Ich hoffe, die Webseite geht weg einfach. Dass man nicht aus Versehen, ob da es per Google Result da raufkommt, weil das ist super nervig, genauso wie diesen Pinterest-Scheiß, ja, wo du dann aus Versehen raufkommst und denkst, das ist doch scheiße.
Ja, genau. Ja,
eigentlich wollte ich da nicht hin. Hätte ich gar nicht gewusst, dass es Pinterest ist, dann hätte ich da nicht drauf gedrückt. Aber es gibt ja auch wunderbare Plugins, um das zu deaktivieren, dass man nicht aus Versehen Pinterest sucht.
Genau. Dann WireGuard? WireGuard. WireGuard ist toll. Haben wir bestimmt schon 100.000 Mal gesagt.
Haben wir so oft schon gesagt, ja. Erzähl mir mehr.
Ist ja auch in diesem Linux schon drin und so. Und ist jetzt jemand hingegangen, hat gesagt, ja, also für OpenBSDs und für ganz viele andere Dinge gibt's ja auch so User-Space-Implementationen. Und irgendjemand hat sich jetzt mal hingesetzt und gesagt, ah, er schreibt jetzt irgendwie das für den Kernel Space. Und er hat das für OpenBSD gemacht. Und die Patches sind jetzt da. Das heißt, wir werden wohl bald WireGuard in OpenBSD sehen.
Oh yeah.
Und es klingt ein bisschen so, wenn das so weitergeht und das überall irgendwie reinkommt, dass wir damit vielleicht irgendwie irgendwann mal IPsec ablösen können, wenn denn halt all diese Krepel-Router-Menschen vielleicht auch mal das Licht der Welt sehen würden.
No. Nee, das passiert
nicht. Ich habe da noch Hoffnung, aber...
Nee. Es gibt so Sachen, die gehen einfach nicht weg.
IPsec wird für immer bleiben, ja.
So, solange IPv4 bleibt, bleibt auch IPsec oder keine Ahnung. Also es ist irgendwie, es gibt einfach Sachen, die sind
IPsec,
da.
IPsec, das geht nicht weg.
Es gibt so Krebsgeschwüre, die bleiben einfach. So ja. Sehr man sie gerne weg hätte.
Sich wegwünscht. Ja. Ja, wir, ja. Aber zumindest musst du dann, wenn du zwischen verschiedenen, wenn du so richtige Computer hast, dann musst du nicht mehr auf IPsec zurückgreifen. Wenn du irgendwie dein VPN zwischen deinem, weiß ich nicht, OpenVPN und deinem Linux-Router, keine Ahnung was, machen willst, dann kannst du einfach WireGuard hinnehmen. Oder vielleicht dein Windows oder so. Das ist ja schon mal was. Und damit uns die IPv4-Adressen nicht ausgehen, gibt's ein super Proposal. Und mit super meine ich super gar nicht mal so gut. Und zwar ist da jemand hingegangen und hat gesagt, ja, irgendwie ist ja alles voll doof und irgendwie wir brauchen ja mehr IPv4-Adressen, weil, weiß ich nicht so genau, weil wir mehr IPv4-Adressen brauchen. Und was wir ja machen könnten, so eine normale IPv4-Adresse teilen wir ja aktuell in so vier Blöcke auf von 0 bis 255. Und wir könnten ja hingehen und einfach zwei Blöcke aus diesem Ding machen. Halt. Und dann hast du halt zwei Blöcke von 0 bis 65.000 irgendwas. Hä? Ja, du hast ja diese Bits, ne?
Ja, ja.
Das ist ja diese...
Du hast die Netzmaske, meinst du?
Nee, eine IP-Adresse besteht ja aus 4 Bytes und du nimmst halt jedes Byte und jedes Byte ist halt eine Zahl.
Ja. Yeah.
Und du kannst jetzt auch 2 Bytes zusammennehmen und sagen, das ist eine Zahl.
Ja. Yeah.
Und den Punkt in der Mitte machen. Und das nennt er dann IPv4 plus. Also du gehst halt hin.
Plus was? Ich versteh's nicht.
Was, du verstehst nicht? IP-Adresse, 4 Bits, hast du so zwischen jedem, 4 Bytes, Entschuldigung, und da hast du zwischen jedem Byte hast du halt einen Punkt.
Ah,
oder?
Ja.
Gibt halt so 4 diese irgendwas.
Ja, genau,
oder?
Aber das ist ja nur eine Repräsentation von diesen 4 Bytes. Es gibt ja, keine Ahnung, zig Repräsentationen davon.
Ja, aber das ist die, die akzeptiert wird und ist die, womit, die wir benutzen. Und jetzt, was wir machen, wir gehen im Header, gibt's ein Reserve-Bit und das setzen wir. Und damit weiß dann dein Client, dass es IPv4 Plus ist. Und was wir dann machen, ist, wir nehmen halt die ersten 2 Bits, ist eine Zahl, und die zweiten 2 Bits ist eine Zahl. Genau, Bytes.
Mhm.
Und das ist dann halt deine neue Adresse. Und dann haben wir nochmal irgendwie, ich weiß nicht, 4 Milliarden Adressen oder so.
Hm.
Ungefähr.
Aber zum Beispiel die IP-Adresse 0. Das ist eine valide IP-Adresse, weil es quasi das die 4 Bytes zusammen 0 ergeben.
0.0, ja.
Ja, nee, du brauchst nicht 0.0 sagen, du kannst aber 0 sagen.
Ja.
Und 0 ist
ja
quasi auch eine valide Adresse. Wenn du jetzt hier Ping 0 machst, dann passiert was.
Ja.
Ja,
das ist
genau, aber der ich mal in Airquotes Trick ist halt, dass du dieses reserved bit setzt im IP Header und damit weiß dann dein Client muss dann wissen, dass es halt IPv4 plus ist,
mhm,
und
klar.
Alle Mittelboxen dazwischen müssen das halt nicht wissen, weil es halt immer noch wie eine normale IP aussieht. Das ist halt so ein Proposal.
Ja, ist ein Proposal, ja.
Ich glaube, der Typ
warum meint, macht man dann nicht einfach IPv6?
Das habe ich mich auch gefragt.
Der Aufwand dürfte der gleiche sein, oder?
Ja, natürlich. Also sein Argument ist, glaube ich, dass es super easy ist, alle Endgeräte zu updaten. Weil
erzähl mir mehr von meinem NAS, was das auf jeden Fall nicht kann.
Niemand sagt, dass es ein tolles Proposal ist.
Es ist ein Proposal, ja.
Es ist ein Proposal und es ist schon ein bisschen lustig.
Oh Gott.
Weil einfach die Idee.
Und wo hat er es hingeschrieben? Zu Ripe oder was?
Ja, das ist in der Ripe-Mailing-List. Finde ich das. Also der Vorteil ist halt, du musst diese Mittelboxen, also wenn du jetzt noch irgendwie einen Router oder einen Switch oder irgendwas hast, was nicht IPv6 kann, dann musst du das nicht austauschen.
Ja, aber wenn du dann so einen Quatsch machst dann und dann irgendwelche anderen IP-Adressen vergibst, dann müssen die natürlich trotzdem geroutet werden können oder so. Also Switch ist natürlich nicht, ja, aber alles andere.
Ja, genau, das sagt er hier auch. Du musst halt, das ist auch eines der Probleme, du musst ziemlich viele dieser
Spezialrouten, die auf einmal
BGP-Router musst du halt ersetzen, damit das funktioniert, genau, weil Routen, das ist ein guter Punkt, Routen muss das natürlich trotzdem noch jemand.
Und du hast dann halt einen Overlap, weil du weißt, also dann musst du ja quasi, die Geräte müssen dann verstehen, was dieses komische
genau, sobald du NATen möchtest zum Beispiel, muss das dein Gerät irgendwie verstehen.
Oh.
Es ist super gut, damit irgendjemand irgendwie zwei Kisten, die noch nicht V6 können, nicht replacen muss.
Mhm.
Dafür werden irgendwie alle
dafür haben alle anderen andere Riesenprobleme. Fucking genau. Crap.
Das ist super gut.
Ja, okay, alles klar. I see.
Gut, also ich glaube die meisten auf dieser Mailingliste sind sich einig, dass das machen wir IPv6. Nee, sehr das dumpf. Ist ein Vorschlag.
Ich glaube, keiner hat gesagt, dass der. Es ist ein Vorschlag.
Ist ein Vorschlag, und könnte man diskutieren, ist dies die richtige Stelle? Ja, es soll ein RFC machen. Und dann gucken wir mal. Aber
war echt lustig.
Da es ja irgendwie zu viel Anpassung braucht, ist, glaube ich, dann kann man auch gleich IPv6 nehmen.
Ja, die Sache ist ja, dass IPv6 schon in diesen ganzen Geräten drin ist, außer irgendwie zwei Computern, ja? Ja,
genau.
Und dieser andere Quatsch, den er sich überlegt hat, halt eben nicht. Ja, also.
Aber genau, der muss ja nur das Reserved-Bit setzen und dann ist alles fertig.
Ja, genau.
Ja.
So gut. Hier, ich habe den Satz wieder gefunden. End-User operating systems need to be upgraded. Und dann in parentheses, but it can be done simply using their automatic updating system.
Ja, okay. Nice.
Das ist echt toll. Und dann eben die BGP-Router und dieses und jenes und ja, benutzt einfach IPv6. Punkt.
Ja.
Genau.
Problem solved.
Ich glaube, der hat einfach, dem sind es zu viele Zahlen da in seiner IP-Adresse.
Keine Ahnung.
Und dann ist
er. Weiß nicht so genau. Er hat sich auch irgendwie, glaube ich, als Ripe Member oder irgendwie,
ich glaube, sonst kannst du ja nicht mit drauf schreiben.
Oder irgendwie diese höheren Ripe Positions, wo du halt gewählt werden
Super
musst,
hat Member. Er
sich irgendwie dafür aufgestellt und gesagt, wenn er gewählt wird, dann
macht er den
machen.
Scheiß.
Ja. So, und dann irgendwie noch zwei andere komische Proposals, die aber nicht so lustig sind wie das hier.
Also ich hätte gehofft, dass es IPv6 plus, IPv4 plus heißt. Dann weiß man wenigstens, woran man ist, ja.
So ist das.
Es hat ja auch irgendwie, es gibt ja immer wieder den Vorschlag, dass man doch diese Netzmaske nicht so statisch setzen muss, also quasi immer die ersten Bits dann auf 1 und den Rest auf 0, sondern dass man da einfach wild vermischen kann. Und dann kannst du ja die wildesten Netzwerke bauen und das funktioniert bestimmt auch total gut. Das macht halt keiner.
Ja, bricht halt alles auseinander vermutlich, aber ja.
Ja, kannst du.
Kann man natürlich machen.
Ja.
Ja. So wie 0000/8 auch nochmal routen. Kann man ja machen.
Kann man machen, genau. Kannst du wieder Ping 0 machen und dann geht's zu Facebook oder so. Ist ja auch nice.
Also gibt ganz viele Sachen, die man da tun kann noch. Mhm. Und da gibt's so zwischendurch, gibt's ja auch noch ein paar Netze, die sind irgendwie nicht geroutet. Also da wenn man was zusammenkratzen will, findet man noch eine ganze Menge.
Oder du machst einfach Enterprise Gnat um Frankreich. Ja. So, dann hast du voll viele
IP-Adressen. Oder du machst einfach V6.
Nee, das will keiner.
Nee, du machst
verstanden.
Hier um niemand die Schweiz machen wir Enterprise Great Gnat rum und dann haben wir wieder voll viele IP-Adressen.
Kann ja nicht so schwer sein.
Ja. Gut. Oder wir sagen, weiß ich nicht,
Ja, wer sich auch gedacht hat, kann ja nicht so schwer sein, ist Zoom. Und die haben ja gesagt, sie machen irgendwie so End-to-End-Encryption für ihre Videocalls und so. Und jetzt haben sie irgendwie gefunden, sie kaufen sich jetzt doch nochmal jemand, der irgendwie ihnen hilft, dieses End-to-End-Encryption zu machen.
Die haben einfach gesagt bekommen, ihr habt jetzt so viel Geld in der Hand, macht was damit. Die hätten das schon gerne selber gemacht, weil hat bisher ja auch super funktioniert. Aber
selber implementieren ist ja auch immer schöner, als wenn das jemand macht, der Ahnung hat.
Ja.
Genau. Und darum haben sie sich jetzt Keybase gekauft. Zoom, diese Videoconference-App, hat sich dieses Keybase.io echt? Ja, wo man seinen Private Key hochladen konnte und so. Top-Seite.
Du musst nicht deinen Private Key hochladen, das ist so du musst nicht korrekt. Nicht,
aber du kannst und nur schon, dass es eine Option ist, ist bei einem Security-Produkt halt schon, ich sag mal, fragwürdig.
Aber war das echt, konntest du das hochladen, war das dann nicht nur in deinem Browser oder sowas? Ich kann mich nicht
also
dran
erinnern. Du kannst da deine Krypto oder deine Verschlüsselungssettings zusammenfassen in einem Profil, so dass Leute, die mit dir in Kontakt treten wollen, einfacher da an die Infos drankommen. Aber das, also man wird dann nicht aufgefordert, seinen Private Key hochzuladen.
Man wurde nicht aufgefordert, aber man konnte halt.
Man hat die Option.
Aber
man konnte,
hast du den
wenn man
sicher nicht.
Entschuldigung.
Ja, sicher, dass es dann nicht nur im Browser war? Dass du irgendwas in den Browser reinladen konntest, aber nicht direkt auf die Plattform. Aber also fände ich jetzt auch komisch, aber ich meine, ich habe letztens ein SSL-Zertifikat wieder irgendwo gemacht und generierte ja auch alles, auch den Private Key. Und dann denkst du, willst du das wirklich? Ja, komm, mach. Ist ja egal.
Ist ja egal.
Komm. Das scheint jetzt auch nicht so so unüblich zu sein. Auf der anderen Seite, Keybase, da konntest du, genau, dir einen Account anlegen, dann konntest du dich irgendwie auf Twitter und mit deinem E-Mail und deiner Domain irgendwie verifizieren und hat ja so eine Art Web of Trust irgendwie gebaut. Und du konntest halt nachverfolgen, okay, wenn du jetzt mit jemandem in Kontakt treten willst, ist es dann quasi die Person, die du denkst, dass sie das ist, weil sie das Twitter-Handle hat und die Domain hat und du sie vielleicht schon mal in Real Life getroffen hast oder so. Darum ging es bei Keybase.io. Aber ich habe es auch echt selten verwendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hatten dann noch so eine Art Verschlüsselungsablage-Dingsi, wo du irgendwie Dateien hochladen konntest.
Die haben das
nach
und nach ausgebaut, ne? Die haben halt offensichtlich danach gesucht, irgendwo eine zündende Idee da einzubauen, die wirklich genutzt wird. Und dann haben sie eben so ein File Storage eingebaut, wo du so auch Team Saves machen konntest und so Späße. Im letzten Jahr haben sie doch auch so viel mit Cryptocurrencies eingebaut und dann Stellars verteilt, was ihre Cryptocurrency ist und man hat da jetzt irgendwie, weiß nicht, anscheinend haben sie jedem irgendwie $100 geschenkt im Gegenwert von ihren Lumens. Ja, Git haben sie ziemlich tief integriert, also sie bieten auch die Möglichkeit, dass du auf deren Plattform Git Repositories hostest.
Ja, hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt. Die grundsätzliche Idee, die sie ja hatten, dass dieses, wer ist das andere, Trusting, diese normalen Key-Server, die sind halt echt kreblig.
Ja.
Das ist ein legitimer Punkt, dass die halt irgendwie kreblig sind und dass man da halt irgendwie was Modernes will und dass man eben genau diese Dinge haben will, wo man beispielsweise sagen kann, das ist irgendwie mein Public Key. Und übrigens, ich habe geproved, dass das irgendwie mein Twitter-Account dazu und das irgendwie meine Webseite dazu. Und dann kann ich halt irgendwie schauen und sagen, okay, ich weiß, das ist irgendwie Ingos Twitter-Account und das ist irgendwie Ingos Webseite und dann sehe ich, okay, dieser Public Key gehört dazu. Dem vertraue ich jetzt mal, obwohl ich irgendwie Ingo vielleicht nicht gerade sehe und irgendwie nicht wirklich überprüfen kann, ob das wirklich Ingos Public Key ist oder. Aber es ist halt besser als irgendwie einfach sonst. Das mit dem Private Key, ich glaube, du musstest das nicht nutzen. Und es, ich glaube, sie haben das auch nicht groß gepusht, aber du konntest dir halt irgendwie ein Keypair da von ihnen erzeugen lassen und dann hatten sie halt Private Key und Public Key für dich. Was halt, ja.
Ja, stimmt, da steht aber host an encrypted copy of my private key. Also du kannst ihn schon irgendwie hochladen, aber du hast ihn aber verschlüsselt. Wahrscheinlich hoffentlich mit Sachen, die du nur du kennst, wie du sie verschlüsselt hast.
Und der Browser und der JavaScript, der vom Browser, vom Server kommt. Ups.
Ja.
Also zum Detail bin ich auch nicht mehr drin, aber ich erinnere mich, dass das alles so ein bisschen fishy war, wenn man das gemacht hat. Und also ich meine, auch wenn du das encryptest, ist halt irgendwie schon ein bisschen fragwürdig, dein Private Key irgendwo hochzuladen.
Oder dort so zu erzeugen.
Ja, oder und dort zu erzeugen sowieso, weil dann musst du den ja irgendwie wieder trusten und ist halt die Frage, wer das sich angeschaut hat, wie sie das erzeugen. Erzeugen sie das irgendwie mit den richtigen Parametern, mit den richtigen Init-Parametern oder haben sie da irgendwas gewählt, was halt super schwach ist, so dass sie das nachher mit diesen Parametern wieder zurückberechnen könnten, auch wenn du das verschlüsselst und so. Ist halt irgendwie, ja, alles gar nicht so einfach und ja. Und irgendwie eben so einen richtigen Use Case und so ein richtiges Business-Modell hatten sie auch irgendwie nie.
Jetzt sind sie gekauft worden, hat gereicht.
Genau. Hat gereicht, was sie gemacht haben, genau. Das ist ja auch schön für die.
Vielleicht können sie jetzt für Zoom irgendwie gute End-to-End-Encryption bauen. Das wäre irgendwie eigentlich cool.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay. Ja, ich hab tatsächlich noch mein Passwort und alles gefunden hier. Ich habe mich mal eingeloggt auf Keybase. Geht noch. Funktioniert noch. Man kann hier irgendwie chatten und Dinge tun und
es hat auch nicht so geklungen, als würde das jetzt irgendwie weggehen, nur ja, weil sie gekauft wurden. Aber ja.
Gucken wir mal, wie sich das entwickelt, ob das ein guter Schachzug war. Ja, gucken wir mal, ob Zoom jetzt auch irgendwas an dieser Plattform ändert oder ob man die einfach sozusagen in Ruhe lässt. Und kauft man jetzt die Leute und die entwickeln dann nicht mehr Keybase.io weiter und lassen es verrotten oder, also, das ist alles im Moment unklar, würde ich sagen. Hm. Ja, es ist nur so ein Acqui-Hire und man nimmt die Leute und lässt sie irgendwas anders machen und die Plattform, die sie hier bisher gebaut haben, geht dann halt einfach vor die Hunde, kann man machen. Yeah. Oder betreiben sie die Plattform weiter, lassen sie so, wie sie ist, lassen sie sie weiterentwickeln. Ich meine, Zoom hat sich ja in letzter Zeit nicht so richtig mit Ruhm bekleckert, wenn es jetzt um, naja, so Krypto und auch komische Dinge ging, die sie da gebastelt haben. Vielleicht wird das ja jetzt besser. Könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Ist gerade noch schwierig zu sagen. Es war so direkt nach unserer letzten Sendung, ne? Ist das passiert? Weil ich auch gedacht habe, morgens aufgestanden und dann kam die News und ich gedacht, oh what? Was jetzt? für Zoom ist es nicht schlecht, ja. Würde ich jetzt mal sagen, die haben dieses Know-how bitter nötig. Kann durchaus sein, dass das Zoom-Produkt dadurch besser wird. Was es jetzt für Keybase.io bedeutet, kann man noch ein großes Fragezeichen dran machen.
Also ich glaube es auch. Ja. Ich glaube es ist ein Acqui-Hire einfach an der Stelle für das Know-how, was da halt benötigt würde. So sehe ich das.
Das ist sehr gut möglich, werden wir.
Das werden wir dann in nächster Zeit sehen. Kann durchaus sein, dass wir in 6 Monaten, dass das Zoom dann sagt, jo, machen wir zu, Gibeis, brauchen wir nicht, kostet uns nur Geld. Quatsch, weg damit.
Wir hatten so eine tolle Zeit und so toll innovated, aber leider ist jetzt down.
Ist ein mögliches und nicht ganz so unwahrscheinliches Szenario. Also wenn Zoom nicht irgendein Business da rausfindet mit Keybase, dann werden sie das garantiert zumachen.
The deal is meant to help make Zoom more secure. Und wenn das quasi der Deal ist, dann ist auch klar, was nicht der Deal ist.
Ja, nämlich Keybase auch weiter zu betreiben.
Ja.
Noch unklar, aber wir denken mal, das wird darauf hinauslaufen, dass wir dann Keybase.io demnächst in unserem Toten der Woche begrüßen dürfen.
Mhm.
Das war ein Blick in die Glaskugel, präsentiert von
von Ingos Internet.
Ingos Internet News, oder wie es hieß.
Okay, kommen wir zu Famous Company switch
genau.
To Hype.
Why we at Famous Company switch to Hype Technology. Das ist nicht so richtig News, aber passt eigentlich, also jetzt könnten wir quasi jede Sendung einmal bringen. Ist quasi ein Artikel oder ein Rant, würde ich es jetzt nennen, über warum, also was quasi die Companies so schreiben, warum sie jetzt die nächste Famous Hype-Technology ausgewählt haben. Das liest sich auf jeden Fall ganz witzig, könnte auch in Lesefu rein, habe ich jetzt einfach hier mal aufgenommen, weil man dann quasi aussuchen kann, why we at Facebook switch to, was haben Facebook benutzt?
React?
React, genau, switch to React.js oder so. Und das würde quasi genauso gut passen und das ist die Punkte, die da angesprochen werden, sind sehr relevant. Muss man leider selber lesen.
Was hier eigentlich fehlt, ist oben dieses wo du dann selber direkt templatisieren kannst, ne?
So, am Schluss
dieses wollen sie es herunterladen. Ja, und irgendwie genau, diese so 3 random Keywords eingibst und dann
Eigentlich ist das ein Lesefu, oder?
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Sorry.
Nee, ist okay. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir damit? Jetzt haben wir schon drüber geredet.
Jetzt bleibt's da stehen.
Sorry.
Too late.
Eigentlich, ich schreib mal hin. Eigentlich
Lesefu.
Nice. So modern sind wir.
Sehr schön.
Du machst jetzt sogar noch groß. So. Alles klar. Weiter.
Ja, die nächste habe ich mitgebracht, auch wenn es gar nicht mein Thema ist. Und zwar hat Sailfish ein Update rausgebracht und integriert sich jetzt tief mit der Nextcloud. Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden und drauf gestolpert.
Aha.
Erzähl mir mehr.
Aber der Ingo kann bestimmt mehr erzählen.
Erzähl doch mal, was von deinem Sailfish ist.
Ja, ich hätte schon vor einem Monat drüber reden können, aber ich habe gedacht, das ist bestimmt nicht spannend für die Leute. Also
war keine Sailfish, das stimmt ja.
Lustig an der Geschichte ist, also diese News, die du hier zitierst, ist ja bei Heise erschienen, ist geschrieben vom Leszek und Leszek macht auch immer Bit bei Radio Tux, also der macht ganz viel Sailfish. Und genau, während man jetzt irgendwie die Nextcloud integrieren kann, das heißt also kannst du jetzt bei Konten einfach hinzutun und dann hast du gleich Kalender, Kontakte und in der Fotos-App taucht sie halt auch auf. Das ist schon eine sehr schöne Integration. Ja, also ich habe auch angefangen, so ein bisschen zumindest meine Kontakte jetzt mit bei mir auf die Nextcloud, auf meine eigene zu tun. Die sehe ich jetzt hier gleich. Kalender habe ich immer noch gerade woanders. Die müsste ich mal umziehen, wollte ich auch schon lange umziehen auf die Nextcloud. Muss ich mal machen. Und ansonsten, ja, du siehst, ich sehe sie jetzt auch in meiner Galerie-App, sehe ich jetzt auch die Nextcloud. Und wenn ich da drauf drücke, sehe ich halt die Fotos. Ich weiß jetzt, habe ich noch nicht probiert, wie es ist mit automatischem Foto-Upload. Das muss ich mir noch testen. Und auch wenn ich Backups machen will in Sailfish, also wenn ich sag hier Datensicherung, mach mir eine Datensicherung, schiebt er die halt auch direkt auf die Cloud, also auf meine eigene Nextcloud und könnte dann, wenn irgendwas schief geht, von da wieder ein Backup herstellen. Das ist schon sehr schön integriert. Ja. Ein anderes großes Feature in diesem Release ist die Unterstützung von Flatpaks. Also so wie wir es von einem normalen Linux her auch kennen. Ich meine, Selfish ist ja auch nur ein normales Linux, ja, mit ButterFS, mit Wayland, mit
ZFS?
Qt, mit ButterFS, nicht ZFS.
Schade, na das, gut. Das IPv4 Plus. Hast mich verloren.
Bestimmt.
IPv12, was damit?
Ja, auch drin. Auch mit einem normalen neuen
GCC. Was mit WireGuard? Alles ist das super. Da integriert? Ich hätte gerne WireGuard in meinem Wayland. Wie heißt nochmal? Selfishland. Ja, Wayland.
Warum willst du WireGuard in deinem Wayland?
Weil das da fehlt.
Integration ist alles. Es geht einfach um Integration. Das muss gründlich, solide und allgegenwärtig sein.
Muss überall integriert werden, ja.
Wird noch nicht gehen, aber könnte bestimmt irgendwann soweit sein. Also es hängt ja dann nur vom Kernel und von den eventuellen Userland-Tools ab, die darauf laufen. Gerade ist es noch nicht drin, kommt vielleicht irgendwann. Wie gesagt, interessant ist diese Flatpak-Unterstützung, habe ich jetzt aber tatsächlich noch nicht ausprobiert, erleichtert dann aber andere Applikationen, die du zurzeit irgendwie nicht aufs Mobiltelefon ordentlich kriegst, dann halt da zu starten. Ich weiß jetzt aber auch noch nicht, wie viele Apps es dann halt für die ARM-Plattform gibt. Ja, die meisten Flatpaks, die man sonst so kennt, sind ja jetzt eher x86er Sachen. Aber ich habe zumindest gelesen, dass viele irgendwie Telegram-App oder sowas jetzt als Flatpak dann installiert haben. Ist so die Möglichkeit, dass die Community schneller neue Apps, neue Programme irgendwie aufs Telefon kriegt und eben nicht entweder das über Android-Apps über den Umweg machen muss oder eine richtige native App zu schreiben für halt in Anführungsstrichen nur ein paar User, was sich dann eventuell nicht lohnt. Von dem her ist es insbesondere für die Community, die das halt extrem stark unterstützt und haben will, diese Flatpak-Unterstützung. Ja.
Was ich krass finde, dass sie vorher den GCC 4.9 hatten. Das ist echt alt.
Ja, also unter der Haube ist bei Selfish leider so ein paar Sachen alt, die sie dringend mal aufräumen müssten. Also sie machen es auch mit jedem Release, aber es geht langsam. Also man merkt schon, die waren vor ein paar Jahren ja mal sozusagen pleite und man merkt schon, dass das
dass sehr eigentlich immer viel, noch pleite sind.
Nee, sie sind nicht immer noch pleite, aber diese Zeit haben sie halt nicht wieder richtig aufgeholt. Wo sie einfach ein Jahr lang, wo nichts klar war und wo sie sich ja auch komplett umgestellt haben auf sozusagen, sie entwickeln ja dieses Betriebssystem und verkaufen es dann zum Beispiel an die Russen und an die Brasilianer und sowieso und an Inder oder so, die das halt dann auf ihrem Telefon ausrollen, aber sonst machen sie halt nichts mehr und das ist, ja, sie stellen schon wieder Leute ein und es geht auch langsam vorwärts, aber es geht halt nur langsam vorwärts. Und deswegen auch diese Flatpak-Geschichte jetzt, weil die Community da halt ein bisschen schneller vorangehen will und neuere Sachen haben will. Zum Beispiel ist auch der Browser ist auch total alt, basiert auf einem relativ alten Mozilla-Gedöns. Da wünschen sich die Leute auch einfach ein neueres, eine neuere Unterstützung, entweder Blink Engine oder eben auch was Neueres von Mozilla, von Firefox. Und das ist halt einfach gerade nicht in Sicht. Und das frustriert dann halt ein paar Leute. Ansonsten ist es immer noch mein Daily Driver. Also ich benutze eigentlich, ja, also ich benutze 95% der Zeit dieses Gerät. Ja, manchmal habe ich noch irgendwie so ein Android mit so einem selbstgebauten System drauf, aber das haben eher die Kinder, als dass ich das hab. Also es funktioniert, man kann da täglich mit umgehen, es klappt schon alles, man muss halt an ein paar Stellen Verzicht üben sozusagen. Aber
bisschen schmerzbefreit, ne? Krass, wollte ich auch sagen, ey. Ego ist schon arg schmerzbefreit, ey.
Ja, dafür habe ich halt ein Linux drauf auf meinem Telefon. So ein richtiges. Nicht so
auch Linux drauf.
Nee, du hast ein verkrebeltes. Das ist kein richtiges
Linux. Das ist immer Linux. Noch ein Linux.
Nee, das Still ist ein Linux-Kernel. Nein.
Ich habe sogar WireGuard. Erzähl mir mal von deinem WireGuard, was du nicht hast.
Kann ich mir garantiert dazu bauen.
Kannst du.
Jetzt mit dem neuen GCC bestimmt.
Ja, ja, das aber ging's leider nie.
Ja, mit dem vorherigen GCC jetzt bestimmt nicht. Na, keine Ahnung. Vielleicht.
Wahrscheinlich schon.
Klares vielleicht.
Jedenfalls ist das ein Linux, während du halt nur einen Linux-Kernel hast. Das ist schon ein Unterschied.
Ist schon geil. Also ich find's toll, dass sie überhaupt irgendwie so ein halbwegs Business-Modell haben, wo sie so halbwegs immer wieder mal, es kommt nicht viel, aber es kommt immer wieder mal so, ja, wir haben irgendwie das gemacht und es läuft irgendwie das und so. Also es ist eigentlich schon cool, dass es immer noch gibt und es immer noch irgendwie
da ist.
Da ist, ja, genau.
Es ist halt von den sozusagen, die gestartet sind, das Beste, was noch übrig ist. Okay, es gibt immer noch eine Ubuntu Phone Community, die auch regelmäßig Releases rausbringt. Kam jetzt auch gerade wieder eins raus. Aber ich meine, so, da kann ich mir auch kein Gerät kaufen und es ist drauf gleich sozusagen. Und da steht gar keine Firma dahinter. Das sind halt in Anführungsstrichen nur Freiwillige. Dann gibt's ja von KDE und von anderen auch immer noch die Idee, das aufs Telefon zu bringen, aber da sind außer Ideen und für ein, zwei Geräte Images stehen halt nicht bereit und das Einzige, was man wirklich in Anführungsstrichen, wenn man sich ein Gerät kauft, halt muss halt, gibt halt nur, offiziell unterstützt dann halt nur einige wenige Geräte von Sony, aber das ist dann relativ straightforward, sich das Selfish X kaufen, was halt irgendwie, keine Ahnung, zwischen 20 und 40 Euro kostet, weil da sind ja auch Lizenzgebühren, die an Microsoft gehen für, was weiß ich, FAT X oder wie heißt es?
XFAT.
XFAT und für
Aber das ist ja jetzt irgendwie auch
ActiveSync, ja, aber für ActiveSync müssen sie bezahlen und halt auch für die Android-Umgebung. Dafür sind halt auch Lizenzgebühren fällig und die müssen ja auch irgendwie weitergereicht werden. Und für Predictive Text Input, das ist, glaube ich, auch keine Open-Source-Sache. Aber wenn man sich das kauft für ein paar Euro, dann kann man sich's halt aufs Telefon tun und das geht straightforward. Da geht nicht viel schief sozusagen. Ja, klick, klack, zack, unterstützt, fertig, mit Support. Man kann da irgendwie Tickets aufmachen und da antworten welche, die dafür bezahlt werden, sozusagen. Ja. Genau. Also, für Leute, die ein richtiges Linux haben wollen, ist das so die beste Alternative von allen, die es halt so gibt. Auch wenn man natürlich sagen muss, sie haben halt bestimmte Sachen closed source und das kann man anprangern und wird auch regelmäßig angeprangert. Aber wird sich garantiert nicht ändern.
Wenn ein dickes Fell schon, meinst du?
Ja, na, ist es halt der Teil, mit dem sie Geld verdienen. Ne? Ja. Sie verkaufen halt die Lizenzen. Und ja, das ist halt so. Aber wie gesagt, ich benutze es jeden Tag. Seit 2 Jahren ist es das Gerät, was ich benutze. Oder das OS, was ich benutze. Und es klappt. Es funktioniert alles, was man braucht. Von dem her kann man nehmen.
Naja.
Gut.
Machen wir weiter.
Game over.
Game over.
Ein Original Torrent Freak Artikel.
Mhm.
Hier.
Come over.
In unseren News.
Bingo, come over.
Premierquelle. Ach so, come over. Mal gucken.
Nicht Game over. Hast fast gut gemacht.
Noch nicht mal lesen.
Es gibt.
Kann noch nicht mal lesen.
Einen wunderbaren, neuen Service, passend zu Torrent Freak auch als Primärquelle, mit dem man zusammen mit seinen Freunden oder mit seiner Familie Filme gucken kann. Und zwar funktioniert es so, dass einer die Quelle hat und der andere kann sich quasi dann dazuschalten und dann guckst du mit dem anderen zusammen diesen Film und kannst dich dann freuen oder lachen oder so. So, das ist so die Idee. Das Coole ist, darunter wird BitTorrent direkt verwendet, quasi BitTorrent im Browser und funktioniert wohl ganz anständig, habe ich aber noch nicht ausprobiert, aber es sah eigentlich ganz cool aus. Kann man dann auch so chatten und so, kann man sagen, so, das war eine sehr lustige Szene, wo der eine sich die Nase gebrochen hat oder so.
Ja, okay. unbedingt.
Aber das ist schon nicht das Gleiche wie.
Wie was?
An, zusammen. An physikalisch
aber an einem Ort. Nicht das Gleiche, aber das
aber
ist
ich meine,
das Beste, was wir haben können.
Für Corona?
Ja?
Super.
Ja, also ja genau, meine, dafür ist es.
Muss man, ja, wenn es nicht anders geht, dann.
Genau, oder wenn man sehr, sehr weit auseinander wohnt, zum Beispiel.
Ja, ist eine gute Alternative.
Okay, sehr schön.
Außerdem ist ein Torrent Freak Artikel, von genau. dem her muss gut sein.
Muss gut
plus
sein.
Plus eins und Like.
Yep. Genau so. So, was war noch? Zweites.
Spy.
Ah, Thunder Spy. Oh, es gab wieder dooferweise Schwachstellen in dem Thunderbolt, in der Thunderbolt-Schnittstelle. Thunderbolt ist dieser Blitz, den du auch an manchen Steckern hast. Genau, entweder an welchen, die so aussehen wie ein Displayport, ein Mini-Displayport, oder an einen USB-C Stecker, der auch so ein Thunderbolt Symbol haben kann. Und wenn du sowas hast, dann hast du gegebenenfalls Probleme, dass andere Geräte sich als Thunderbolt-Geräte ausgeben können, die du bereits acknowledged hast. Also bei Thunderbolt ist es ja so, nicht jedes Gerät darf gleich am Anfang mitspielen, sondern muss quasi sagen, okay, dieses Gerät darf jetzt zum Beispiel diese Docking Station oder so. Genau, jetzt haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass dieser Mechanismus, um Sachen freizuschalten, nicht so sicher ist oder so ja, die Geräte nicht so unverwechselbar identifiziert, wie man das gerne hätte. Und entsprechend hat man dann quasi als Angreifer die Möglichkeit, sein eigenes Thunderbolt-Gerät an diesen Computer anzustecken. Und das Tolle an Thunderbolt ist halt, dass du mit Direct Memory Access halt auch Zugriff auf den kompletten Speicher des Systems, des Host-Systems hast. Und das kann man dann natürlich nutzen, um da böse Dinge zu tun. Also nicht nur lesen, sondern halt auch schreiben zu einer Stelle. Und das ist natürlich immer doof.
Okay, kann man dagegen irgendwas tun schon?
Du kannst darauf hoffen, dass das für deine Firmware von dem Thunderbolt fähigen Gerät ein Update gibt, oder du bist halt gefickt. Also diese Möglichkeit gibt es. Also je nachdem, welche Thunderbolt-Version du hast, auch ab 2019 ist es wohl fixbar prinzipiell, und vor 2019 hast du halt quasi so eine alte, also so eine Thunderbolt-Version, Version 2 oder so, wo halt gar nichts mehr machbar ist, und dann kannst du nur noch Epoxy in deinen Thunderbolt-Stecker reinkleben. Oder mit dem...
Don't do this.
Oder mit dem Problem halt leben. Die zwei Möglichkeiten. Ist natürlich schon ein bisschen doof.
Es sind ja eh alle im Homeoffice und nicht unterwegs. Da steckt keiner was rein in meinen Thunderbolt.
Na, hoffentlich.
Das hoffst du. Und wenn jetzt deine Kinder kommen und zack, irgendwelche krassen Hack-Tools in dein Computer stecken?
Ja, nee. Dauert noch ein paar Jahre.
Das sagst du so?
Ja.
Das denkst du?
Nicht.
Aber wie oft haben mich deine Kinder schon überrascht?
Ja.
Oh nein, mein Kind hat meinen Laptop gehackt.
Ja, dann haben sie es, also wenn sie es hinkriegen, haben sie es verdient, würde ich sagen.
Okay, fair.
Ja. Ist genauso, wenn sie dann irgendwann mal, weiß ich nicht, die Eltern DSL-Sperren irgendwie umgehen zu schaffen, dann haben sie es einfach verdient. Ah, weil, wenn man so lange probiert hat und einen Weg gefunden hat, das zu umgehen, dann hat man es auch verdient.
Ja. Wenn es dann Richtfunk zum Nachbarn ist, dann ist es quasi bei dir schon echt eine Herausforderung, weil deine Nachbarn weit weg sind.
Gut, die Dinger, wenn du direkt, glaube ich, Sicht hast, die kommen echt weit.
Ja, aber wenn auch noch Berge und, nein, die Berge gibt es in Hamburg nicht.
Aber Wald,
du,
oder?
Wenn du Bäume hättest.
Bäume haben wir viele hier. Viele, viele, viele Bäume. Mhm.
So viele Bäume. Das
siehst du dann, wenn deine Kinder mit Motorsäge losziehen, dann weißt du, was los ist.
Genau, in eine ganz spezielle Richtung, und da dann auf einmal komischerweise
so eine Schneise entsteht. Papa, wir haben da mal einen Baum gefällt, ne?
Mhm. Ein Wald gefällt, ja.
Ein Wald.
Eine Schneise reingeschnitten.
Fällt ja auch nicht auf, wenn du ein bisschen Wald fällst, das ist kein Problem. Ist genug Wald da. Ist genug Wald für alle da.
Der ist doch eh tot. Der muss sowieso bald weg. Der stirbt alles.
Das stimmt. Aber deswegen verbrennen wir den ja auch regelmäßig hier.
Ja.
Ist auch verrückt. Also.
Ja. Ihr habt ja auch keinen Strom zum Heizen, oder?
Nee. Wir müssen das tatsächlich so machen. Abholzen und dann kann man wieder neu aufforsten. So, also während das mit Pandas bei ja vielleicht noch eine Weile dauert, bis es gefixt ist, dauert es hoffentlich nicht ganz so lange, bis die Bundeswehr mit Matrix an Start geht.
Ja.
Wir hatten das schon mal als News.
Wir haben da schon mal drüber geredet, ja. Es war schon lange, lange her.
Und jetzt hat Heise nochmal was drüber geschrieben und deswegen musstest du das nochmal reinbringen.
Genau. Ja, und zwar gibt es einen Termin.
Ah.
Ab Herbst. Ab Herbst benutzt die Bundeswehr Matrix.
Sehr schön. Gut, also wenn ihr noch in der Bundeswehr seid und
freut euch
im Herbst noch da seid, dann könnt ihr demnächst über Matrix chatten. Gut, weiter? Oder gibt's dazu noch was zu sagen?
Nee. Ja, einfach die alte Sendung nachhören, haben wir bestimmt drüber geredet.
Gut.
Er hat einen Namen, BW Messenger.
Verrückt.
So, Piehole.
Hier, wir hatten ja auch die letzten sicher 3 Sendungen oder so immer wieder mal drüber gesprochen und uns gefragt, wer sowas braucht und ob das gut ist und sowieso. Und es ist ja in Version 5 gekommen. Jetzt habe ich gedacht, wenn wir immer drüber reden, dann vielleicht muss ich das ja doch mal ausprobieren.
Und?
Okay,
und? Erzähl mir mehr.
Habe ich gemacht.
Hast du nicht gemacht? Achso,
doch,
hast du doch gemacht.
Doch, okay. Habe ich gemacht, habe ich aufgesetzt, habe ich, wie sich das gehört, ein Raspberry Pi hervorgenommen, hier ein Debian installiert, irgend so ein altes, und hier mal Piehole drauf gemacht. Das ist super gut, kann man irgendwie direkt von Curl in eine Bash pipen und dann funktioniert, passieren Dinge und so. Dann installiert es irgendwas. Super easy zum Aufsetzen. Ich kann jetzt sagen, warum das so viele Leute benutzen. Obwohl es halt irgendwie krepliger Arschcode ist.
Mhm.
Sieht halt geil aus.
Ah, was nice.
Also das UI ist halt, klickst da halt rum und du findest irgendwie, was du suchst und es sieht irgendwie okay aus und funktioniert irgendwie. Und darum benutzen das halt irgendwie Menschen, würde ich jetzt mal behaupten.
Fair.
Weil es fühlt sich halt gut an, um das einfach mal zu benutzen. Mein Haupt-Use-Case oder meine Idee, warum ich das dann wirklich mal probieren wollte, war, wir haben halt so ein TV mit Android-App drauf. Und ich dachte, vielleicht kann man so die Werbung rausblocken. Das funktioniert leider nicht. Von dem her nehme ich jetzt mal an, werde ich das nicht weiter betreiben. Okay. Ja, so mit auf dem Desktop funktioniert das ja erstaunlich gut. Mit so uBlock Origin und so. Aber auf so Chromecast und Smart TVs und so, da ist das ein bisschen Pain.
Okay.
Aber es ist auch sonst irgendwie ganz lustig, kannst halt irgendwie zum Beispiel schauen, wo dein Smart TV überall hin connected und es halt sieht halt ein bisschen nicer aus, als wenn du das irgendwie mit Wireshark oder so dir anschauen musst, willst.
Mhm.
Kann natürlich dann aber auch ein bisschen weniger, weil du halt logischerweise nur DNS-Queries lockst und nicht
alles.
Alles, genau.
Und dann kannst du aber auch so Regeln machen, also wenn du jetzt siehst, dann dein Fernseher telefoniert da und dahin und kannst du dann sagen, okay, das willst du jetzt aber nicht mehr?
Jupp, kannst du machen.
Okay.
Kannst du sagen, dieser Name, nee. Dieses irgendwie Ads. Was weiß ich, Samsung, LG, .werbenetzwerk.com, das finden wir nicht gut. Das blocken wir einfach.
Okay. Und was macht er dann, wenn er das blockt? Leitet das auf 127.0.0.1 um, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er einfach keine Antwort gibt oder ob er eine falsche Antwort gibt.
Nee, ich glaube, die geben immer eine Antwort, halt eine Antwort auf eine IP-Adresse. Also normalerweise auf das Piehole selber. Und dann sagt er quasi, ja, übrigens kriegst du die Adresse hier und dann kommt halt was schnell zurück, was aber leer ist oder so.
Leer, ja.
Okay. So ist das normalerweise.
Macht Sinn, ja.
Hast du da quasi so einen HTTP-Server, der quasi nur sich darum kümmert, dass da die richtigen Antworten zurückkommen. Und dann sagt er mal, ist leer.
Okay. Gut, wenn nicht leer ist, ist der Ubuntu Installer, der lockt nämlich.
Passwörter.
Das ist nicht in Ordnung.
Klartext, voll praktisch. Sonst kann man sie auch gar nicht lesen, macht irgendwie Sinn, ja, ne?
Wenn man das mal vergessen hat, dann steht es wenigstens da noch drin, ist doch super. So, was ihr habt, super. Leute.
Wo lockt er die denn hin?
Das war Syslog in der Installationsroutine, war das, oder? Mhm.
Okay, ist aber als Bug-Report schon da, wird gefixt. Ist trotzdem nicht nett.
Aber so passiert. Sieht eher so aus wie versehentlich, zumal ja dann, wenn das quasi, wenn das System nicht gebootet ist, dann kommst du ja auch nicht an die Logs ran, weil die auf dem System liegen. Von daher ist es schon doof, weil natürlich, wenn das System läuft, kann man sich irgendwas ausdenken dazu, aber wenn quasi der primäre Use Case ist ja immer, das System ist ausgeschaltet und jemand macht es an und kann halt dann nicht weitermachen, weil die Festplatte verschlüsselt ist. Das ist ja das, was man immer erreichen will. Zumal dann.
Ja, das natürlich, ist schon ein bisschen unfortunate, dass das passiert. Ja. Oh ja. Aber Fehler passieren halt leider. Kann man nichts machen. Außer updaten.
Updaten.
Ah, updaten ist gefährlich.
Niemals updaten.
Nein.
Aber wenn man nicht updatet, dann wird man auch von Hackern angegriffen.
Was? Vielleicht. Nein, das ist Quatsch.
Also mehrere HPC-Zentren sind irgendwie, haben irgendwie einen komischen Rootkit gefunden bei sich. War auch bei uns auf Arbeit ziemliches Bohai, aber ich hatte gehofft, ich finde da noch ein bisschen mehr raus zu. Ist aber leider nicht passiert. Also
habt
außer,
ihr denn dieses super Rootkit gehabt?
Wir haben es nicht gehabt. Zumindest
haben wir es nicht gefunden. Achso, hättest jetzt gar nicht so reden dürfen. Oder?
Also zumindest das, was man von den anderen gehört haben, hatten wir jetzt nicht. Aber ich meine, es kann sich ja auch noch als was anderes getarnt haben. Ja, das ist so. Aber es hat auf jeden Fall das Jülicher Rechenzentrum betroffen, in Garching bei München, das Rechenzentrum in irgendwo in England oder Großbritannien, irgendwelche Rechenzentren. Also es ist schon ein größeres Ding. Worauf sie aus waren, ist nicht klar. Vielleicht hat es was jetzt mit Corona zu tun, Forschungsergebnisse vielleicht auch nicht.
Also
ist auf jeden Fall, ja.
Der CSIRT-Artikel von der EGI sagt, dass es wohl für Cryptocurrency-Mining verwendet wurde.
Das wollte ich jetzt gerade vorschlagen, als die wollten nur Bitcoins minen. Aber vielleicht wollten sie das wirklich.
Ja, also entweder das ist wollten
konsequent, wirklich, wenn man Hochleistungsrechner anzapft.
Ja, ich meine, großer Computer Bitcoin meinen.
Ja, was willst du denn da machen? Du kannst ja nicht irgendwie einen Screengrabber machen und warten, dass sich da jemand auf seine Payment-Seite einloggt, weil es wird nicht passieren.
Machst du das nicht auf deinen Hochleistungs...
Manchmal.
E-Banking?
E-Banking auf dem Hochleistungsrechenklasse. Der kann einfach die Webseite so schnell aufrufen. Das ist halt einfach das Ding.
Krass.
Ja, also nicht so lustig. Ist ziemlich große Aufregung in der Community. So viel kann ich schon mal sagen. Also drehten sich einige Mails in meiner Inbox die letzten paar Tage darum. Aber es sagt irgendwie keiner was. So irgendwie halten sich alle bedeckt. Es ist schon, dann kommt die Frage, und wer ist denn jetzt alles betroffen? Und kann man nur sagen? Genau. Also entweder kommt keine Antwort oder es kommt nur, nee, wie bei uns nicht. Nee,
wir haben auf allen drei Disketten nachgeschaut und da war nichts drauf.
Es ist schon ein bisschen krass.
Das ist halt immer das Thema, ja. Das, wenn man natürlich als immer noch als irgendwelche Firma, also auch wenn man es quasi im Forschungsbereich unterwegs ist, will man natürlich da auch nicht auffallen.
Tja. Ja, und hier von unserem ehemaligen Sendestandort oder fast Sendestandort da an der HDM, Hochschule der Medien Stuttgart, da gegenüber stand ja auch steht immer noch das Hochleistungsrechenzentrum, auch der Rechner ist betroffen, also die haben wohl auch abgeschaltet. Und sie nennen es immer alle nur Sicherheitsvorfall, aber mehr weiß ich auch nicht. Ist schon, ich bin mir gespannt, ob da noch ein bisschen Informationen durchsickern. Vielleicht kommt ja auch bei mir noch was an, dann können wir nächste Woche oder übernächste Woche dann nochmal drüber reden. Also jetzt ist mehr als diese News ist bei mir auch nicht angekommen, obwohl, wie gesagt, es ist groß und wichtig, aber alle schweigen. Das ist ein bisschen komisch. Gut, dann kommen wir zu Twitter. Also nicht nur, dass wir ab und zu twittern. Twitter hat jetzt angekündigt, Leute, ihr braucht gar nicht mehr arbeiten kommen. Also zumindest nicht mehr ins Büro.
Bitte bleibt fern.
Bitte bleiben Sie zu Hause.
Für immer.
Genau. Die Mitarbeiter können für immer Homeoffice machen, wenn sie wollen. Also sie können natürlich auf Arbeit kommen. Sie können aber auch sozusagen für immer Homeoffice machen. Finde ich interessant. Ja.
Es spannend ist da doch, ob denn auch in Zukunft so viel Maßnahmen und Mühen gefahren werden, das zu ermöglichen, konsistent zu ermöglichen. Ich kann mir vorstellen, dass in vielen Betrieben das vielleicht so bestehen bleibt, dass auch, ja, kannst ja Homeoffice machen, aber wenn du de facto nicht im Büro auftauchst und sich der Betrieb nicht darum kümmert, dass die Kultur dazu passt, dass die Leute nicht physisch vor Ort sind, dann funktioniert das nicht, weil dann geraten die Leute, die nicht vor Ort sind, ins Hintertreffen, weil sie ganz viele Sachen nicht mitbekommen. Mhm. Man muss so ein Remote Office und Remote Arbeiten schon sehr pflegen, damit es gut funktioniert.
Ja, das Schlimmste ist halt, wenn irgendwie nur so einer im Team oder so Homeoffice macht, das ist dann halt super schwierig, das irgendwie dann gut zu machen, während wenn irgendwie alle im Homeoffice sind, ist das voll kein Problem. Wenn irgendwie alle im Office sind, ist das auch voll kein Problem. Schwierig sind halt einfach alle diese Mischkonstellationen, wenn Teil halt irgendwie im Office ist und physikalisch an einem Ort und der andere Teil irgendwie halt im Homeoffice ist. Da muss man dann halt, ja, das dann halt irgendwie, dann muss man halt gewillt sein, das zu ermöglichen. Und wenn man das nicht ist und da halt nicht auch ein bisschen investiert, dann wird das halt auch nichts.
Ja, ich bin mal echt gespannt, wie das in Deutschland wird. Also zurzeit sind ja irgendwie so 20 bis 25% im Homeoffice sozusagen. Zwangsweise noch, aber das wird ja jetzt, wenn dann die Schulen und die Kindergärten irgendwann mal wieder aufmachen, auch wieder abnehmen. Und die Frage ist, wie viel das abnehmen wird. Ja, vorher waren es, glaube ich, 4% oder so der Leute, die regelmäßig Homeoffice machen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sich die Kultur in Deutschland auch ein bisschen ändert dadurch oder ob man das dann in ein paar Monaten wieder alles vergessen hat. Ja, ob das jetzt einmal kurz ein Hype war und dann alle wieder zur Präsenzkultur übergehen oder ob ein paar Sachen davon auch behalten werden und das Homeoffice dann normaler wird sozusagen. Bin ich gespannt.
Ja, wäre schön, wenn viele daraus, die guten Sachen daraus lernen. Also ich sehe viele Vorteile da drin. Es ist einfach weniger Pendelzeiten.
Ja, genau. Also ich finde
ungestörtes Arbeiten, weniger Zeitverschwendung an der Kaffeemaschine.
Das mit ungestörtem Arbeiten ist halt auch so eine Sache, ne?
Das ist natürlich jetzt in der
echt auf deine jetzt Lebenssituation drauf an, ob das ungestört ist oder nicht. Also
natürlich, wenn du natürlich eine Wohnung hast und drei kreischende Kinder rumrennen hast, dann funktioniert das nicht. Das ist keine Frage. Man muss sich die Umgebung schaffen können, das stimmt.
Das sind ja auch nicht alle in der Lage und ich, also ja.
Ja.
Muss man halt irgendwie das Beste von allem irgendwie sich rausnehmen, wenn es geht.
Genau.
Gut. Okay, also Twitter und einige andere Firmen gehen schon mal den richtigen, machen es schon mal vor. Aber wie gesagt, das hat für Deutschland ja jetzt erstmal noch keine Auswirkungen. Gucken wir mal, wie das wird. Dann. Ja.
Wer schaut Animes? Wer schaut hier Animes?
Wer schaut hier Animes?
Ja, war wieder klar, ne?
Die Antwort ist
jeder.
Riesen, ja. Außerdem. Aber tatsächlich geht es hier um ein Botnet, was quasi von einer Person quasi aufgezogen wurde, die mit dem Botnet das einzige Ziel hatte, Animes zu leechen. Das ist schon
warum?
Das weiß ich nicht. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht ganz verstanden. Jedenfalls war das quasi das Sole Purpose von diesem Botnet, was 2015 wohl um die 10.000 Geräte hatte. Und genau, 2012 ist quasi das erste Mal, dass dieses Botnet aufgetreten, beziehungsweise die Bots wurden dort quasi erzeugt. Das Ganze läuft wohl, so wie ich das verstanden habe, bis Winter 2019, wo es dann so ein Stück weit von anderen Botnets verdrängt wurde, was ein bisschen schade ist um das Netzwerk. Der Artikel dreht sich darum, dass es quasi wie dieses Netzwerk funktioniert hat, welche Geräte dort infiziert wurden. Es ging ganz speziell um zwei Geräteklassen, nämlich um D-Link NVRs, Network Video Recorders und NAS-Geräte, und zwar halt die von 2012. Und diese Geräte haben halt eine Schwachstelle gehabt, die niemals gepatcht wurde, beziehungsweise irgendwann mal gepatcht wurde, aber wer updatet sein NAS oder sein Video Network Recorder? Und entsprechend quasi so die Geräte infiziert wurden. Und der Artikel von Forcepoint beschreibt auch ein bisschen, wie das Setup von dem Netzwerk ist. Es sieht halt alles so aus, als wäre dieses Netzwerk von einem Typen quasi aufgesetzt worden und gepflegt worden, der halt das als Hobby gemacht hat. Also er hat damit kein Geld gemacht oder so, sondern hat einfach nur quasi Animes geleached auf andere Leuten Festplatten, und es ist auch nie wirklich aufgefallen, weil es halt nicht irgendwie aktiv wurde oder irgendwie Festplatten verschlüsselt hat oder Bitcoins gemeint hat oder so ein Quatsch, ja. Also es hat einfach nur das gemacht.
Also es hat dir einfach wirklich Animes runtergeladen auf deine Festplatte und dann hattest du da Animes rumliegen?
Ja, oder? Dann hattest du die quasi in dem Netzwerk verfügbar. Also dann konntest du quasi hatte der Angreifer die Möglichkeit, halt diese Animes auch wieder runterzuladen. Quasi wie so ein riesiges Netzwerk voll mit Animes.
Okay.
Schön. Genau. Ja, genau. Es
gibt obskur.
Ein bisschen obskur. Ja. Ich weiß auch nicht genau, ob die Animes dann geproxied wurden und quasi dann von echten so Free-Anime-Seiten runtergeladen wurden, oder ob das tatsächlich dann nur von ihm verwendet werden kann. Das konnte ich da jetzt nicht
sehen. Oder hat er die torrentet und letztendlich dann das Netzwerk genutzt, um die Torrents besser verfügbar zu halten?
Ja, sowas kann ich mir auf jeden Fall irgendwie auch vorstellen. Also das Interessante ist halt auch, dass quasi das Setup, der Zugriff auf die einzelnen Geräte funktioniert mit Tink VPN, und hat quasi so seine VPN Backdoors in alle Geräte eingebaut und hat dann so ein paar extra Services. Command and Control über Kommandos hat er gemacht über SupIO und hat da signierte Commands abgesetzt, und das ging dann halt in so einen RSS-Aggregator, und dort wurden die dann von den Clients genutzt, und das ist halt schon super, super sophisticated dafür, was damit gemacht wurde. Schon cool.
Ein Achtjähriger. Krasser Scheiß.
Achtjähriger, was ist das jetzt?
Vor 8 Years. Ah, ich habe den Titel nicht gelesen.
Das ist eine Ahnung. Achtjähriger,
verdammte Achtjährige. Ich habe das Vor weggelassen. Ich habe 8-year-old irgendwie, hat mein Hirn draus gemacht. Alles klar, ist gut.
Close enough. Ja, genau. Aber das Netzwerk ist jetzt, wie gesagt, bald quasi leergeräumt von anderen Botnetzen, die halt aggressiver waren, die...
Das ist voll traurig.
Ja. Und die machen dann halt so Kryptominer oder wie heißt so Verschlüsselungsscheiß oder sowas. Und das ist natürlich dann tragisch.
Tja. Das hätten wir in den Toten der Woche nehmen können mit.
Das stimmt, ja.
Tja. Kannst ja auch hier in Klammern dahinter schreiben. So, sollte eigentlich Toter der Woche.
Im April 2019, also nach neun Jahren ist quasi ein Update für diese D-Link-Boxen rausgekommen. Aber nur, weil halt quasi so ein Krypto-Verschlüsselungstrojaner unterwegs war. Davor hat es halt einfach niemanden interessiert.
Ja. 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 Ich mein, Animes sind gut. Animes verteilt sind gut. Auf der Welt Animes noch viel besser.
Ja. Jedes NAS darf so viel Animes schauen, wie es halt Animes schauen will.
Ja. Animes sind Leben. Animes sind Liebe.
Okay, gut, lass uns schnell weitergehen zu Dingen, die Leben und Liebe sind, ne?
Ja, zum Beispiel.
Oder was meinst du?
SAP oder was?
SAP.
Ja, ich hätte jetzt gesagt von traurigen Dingen zu guten Dingen, weil
erzähl mir mehr SAP, von SAP und guten Dingen.
Ja, aber ich meine, sie machen es richtig. Man glaubt es nicht.
Das glaube ich nicht.
Sie machen es richtig, doch.
Moment, ja,
sie haben noch gar nichts gemacht, ne? Sie haben Specs gepublished.
Ja, toll. Und da haben sie es schon mal richtig gemacht. Also muss man leider sagen, es hätte so schlimm kommen können und das sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Hm. Noch nicht überzeugt, ist immer noch SAP.
Ach, Leute.
Ist so.
Bin da auch,
ich bin voreingenommen. Skeptisch. Ich habe viele beschissene SAP-Sachen gesehen schon, ja. Viele beschissene SAP-Sachen. Wenn das nicht ihre Horde von Studenten macht und die quasi alleine in einen Raum gesperrt werden und die dann zusammen auf GitHub irgendwas zusammenhacken, dann wird
das
nichts.
Hast du das Dokument gesehen? Das ist keine Horde von Studenten. Das sind Leute, die es gewohnt sind, so Dokumente zu schreiben.
Nee, ist scheiße. Ja, dann wird's scheiße.
Sieht auch super enterprisey aus. Also das ist so typisch, sehen halt diese Specs aus.
Beschreibung der Nutzer in Klammern Stakeholder. Wenn das so anfängt, ja, wird nichts. Es wird nichts.
Der Hinweis, dieses Scoping-Dokument ist auch auf Englisch verfügbar. Ja, entschuldigen Sie bitte, das Englisch.
Das ist nicht gut, Ingo. Egal, was du sagst, ich sag das nicht gut. Ja.
Doch,
das
also ich meine, ich sehe Ingos Punkt mit
dem. Ich sehe auch cool, Ingos Punkt und ich pflichte dem Ingo auch bei. Das ist schon mal mehr, als ich erwartet hätte, um
genau.
zu sein.
Genau.
Das könnte schlimmer sein, aber das hat auch eine ziemliche...
Außerdem, erstens das und zweitens, der Sebastian Wolf, der ist auch sehr stark in Selfish involviert und...
Der muss gut sein, meinst du?
Das ist ein netter Typ. Ist aber gut, also der ist ein netter Typ. Ich finde es sehr gut und dass der ist irgendwie da neu hingegangen zu diesem Team oder ist jetzt da verantwortlich mit für diese Corona-Warn-App hier bei SAP. Finde ich total gut. Ist super.
Ja, und
ich vertraue, dass das jetzt in die richtige
Hände ist. Du hast vollstes Vertrauen.
Ich habe vollstes Vertrauen und das ist nicht das vollste Vertrauen, was immer Frau Merkel ausspricht, sondern
Ingo ist vollstes Vertrauen.
Das könnte Ende, was richtig Gutes werden.
Ende 2023 haben wir dann bestimmt den ersten Draft. Oder dann sind die Reviews durch wahrscheinlich. Dann, ja.
Die GitHub-Accounts, die da aktiv sind in diesem Repository, die sind auch nicht jetzt erst entstanden. Das ist auch ein gutes Zeichen, tatsächlich. Das sind Leute, die schon länger auf GitHub aktiv sind. Interessant.
Er hat sogar GitHub Pro. Krass. Das, also ich bin skeptisch.
Ja.
Skeptisch.
Es muss ja auch in diesen Unternehmen Leute geben, die irgendwas zusammenhalten, sonst wird's ja dann doch kollabieren. Von daher, vielleicht haben sie ja die richtigen Leute dran gesetzt.
Aber wenn es halt nur die Sales-Leute sind, die da quasi das Zeug zusammenhalten, dann reicht es.
Das sieht nicht nach Sales-Leuten aus hier.
Das sind keine Sales-Leute.
Ach so, der Felix, wir müssen dem Felix zu Ende zuhören. Du wolltest sagen, wenn nur die Sales-Leute Dinge zusammenhalten.
Ja, ja.
Wann hast du das schon mal gesehen? Das wäre allerdings interessant.
SAP.
Das
SAP. Hast du mal eine SAP-Anwendung verwendet?
Nee, aber müssen wir Gott sei Dank auch nicht. Ja, aber
sei
jetzt,
froh.
Wir können
sei
ja demnächst froh. Die Corona-App dann verwenden. Also ich finde...
Gibt es da verschiedene... gibt es da verschiedene, die das versuchen? Weil ich würde mich dann vielleicht für eine andere Implementierung entscheiden wollen.
Das Schöne ist ja nicht nur SAP alleine, ist ja in Partnerschaft mit der Telekom.
Aber das haben wir letztes Mal noch gesagt, das klang so schlimm, wo wir gesagt haben, SAP, Telekom, ja, das wird nie was, könnt es vergessen. Und dann kommen die tatsächlich mit so einer Open-Source-Variante von dem Ding raus.
Nein, Open-Source-Specs.
Noch
mit dem Open-Source-Spec.
Ah.
Das ist ein Anfang.
Ja, wir glauben mal, das wird auch eine Open Source
Ingo glaubt es.
Strategie. Das wird gut. Ich bin dafür, dass das alles gut wird.
Du hoffst es. Du hast sehr.
Ja,
ich bin
ja
ein bisschen schockiert. Was hat diese Krise mit dir gemacht? Du als Optimist?
Ja, verrückt. Ingo, kannst du bitte irgendwie das stimmt, das ist komisch jetzt. Warst du nicht immer der gesagt, das ist alles scheiße?
Du weißt ja nicht, wie viele Aktien ich in SAP und Telekom habe, weißt du? Das ist, ich muss das hier gut verkaufen.
Sehe schon. Die App soll ja irgendwie schon recht bald mal kommen, oder?
Ja, in vier Wochen.
Die sollte schon da sein, fast.
Ja. Sagen sie ja. Also wir werden bestimmt noch mal drüber sprechen können, ob das jetzt was geworden ist oder nicht.
Wollen wir Wetten abschließen, auf welcher technologischen Basis sie es machen?
HANA.
Ihr lacht ja.
Yikes.
Da,
ja. Yikes.
Java und
mir
HANA.
Mir ging es mehr um die Mobile App. Der Stack da drunter ist, geht schon irgendwie.
Ich würde auch irgendwie Java sagen.
Java.
Also ich habe irgendwie nicht das
Java
Gefühl, dass es so eine
Cross-Plattform-Framework.
Ja.
Nee, also ich glaube, sie nehmen Cross-Plattform-Framework. Ich glaube nicht, dass sie native Apps bauen.
Echt? Ja, na gut.
Hat nicht. SAP hat bestimmt irgend so ein Cross-Plattform-Framework.
Nein, sie haben natürlich, andererseits haben sie genügend Leute dafür und sie haben jetzt auch genügend Ressourcen. Ja, also könnten auch zwei Teams aufstellen, bestimmt. Also sonst wäre für mich die Frage gewesen, ob sie Flutter nehmen, ob sie React Native nehmen oder ob sie NativeScript nehmen.
Die interessante Frage wäre halt, was sie sonst so machen. Das wird vermutlich recht beeinflussen, was sie hier machen werden. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, was sie sonst für irgendwie Apps überhaupt bauen, wenn überhaupt. Aber es gibt bestimmt eine SAP-App.
Es gibt mehr als eine SAP-App.
Ja, eben. Und die Frage ist halt, in was die gebaut sind. Da habe ich keine Ahnung, in der glücklichen Situation keine dieser Apps.
Ich würde bei den Konzernen erwarten, dass die alles machen. Die haben Leute, die nativ arbeiten und die haben sicherlich auch Abteilungen oder wie auch immer Projektteams, die sich mit dem Cross-Plattform-Zeug auseinandersetzen.
Ja, das schon, aber normalerweise hast du trotzdem irgendwie so ein bisschen Fokus, was du irgendwie primär gemacht wird.
In dem Augenblick, ich meine, die Telekom ist natürlich mehr, aber die Telekom soll ja nur den Betrieb machen, SAP soll das ja bauen. Telekom und in dem Augenblick, wo du so viel Projektgeschäft auch mit drin hast und so viel Individualentwicklung behauptet, SAP machen sie ja nicht, aber de facto ist das, was sie machen in der Individualentwicklung mit ihrem ganzen Customizing. Wenn du so viel auf die Kunden eingehst, dann glaube ich, ist das immer sehr stark davon getrieben, was die Kunden haben wollen oder womit man beim Kunden am meisten Geld verdienen kann, sagen wir es bei SAP so.
Dann gibt's aber trotzdem, dann hat der Felix vermutlich recht, ne? Und dann gibt's irgendwie ein SAP HANA oder so. Weil
das also sehr gut ist. Also hier steht zumindest, das Protokoll, die Apps und die Backend-Infrastruktur sind entirely open source und lizenziert unter Apache 2.0. Also wenn die Backend-Infrastruktur komplett open source ist, dann kann das schon kein SAP HANA sein, oder?
Doch, die sagen dann, ja, du brauchst jetzt ein SAP HANA und dann go. Ja, was? Die Backend-Infrastruktur ist immer noch open source dann.
Wir werden sehen.
Oh shit. Ja. Oh my God.
Ja, das ist das Beste, was hätte passieren können. Also ich bin total geflasht. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass sich tatsächlich Telekom und SAP hinsetzen und eine Open Source Apps, Open Source Infrastruktur, Open Source Protokoll, alles für dieses Ding entwickeln.
Jetzt schauen wir mal. Also
bin ich geflasht.
Verrückt. Wir sprechen in 2-3 Wochen nochmal drüber.
Genau.
Ne?
Oder 2-3 Jahren, wenn es noch nicht fertig ist.
Das ist gut.
Ja. Also, Corona-Warn-App alle installieren. Das wird gut.
Die Specs. Kannst du die Markdown-Files installieren auf deine App, dann bist du auf dein Phone und dann bist du sicher. Wissen viele nicht, aber ist so. Kann dann einfach diese Markdown, diese Specs runterladen und dann ist man direkt sicher.
Dann kompilierst du das direkt nach JavaScript, diese Spezifikation.
Ja.
Erst nach NativeScript und dann JavaScript, zack.
Okidoki. So, Dann, wer weint hier rum, weil seine Temperatur nicht stimmt?
Hier, meine CPU.
Rumheulen.
Meine CPU wird echt warm.
Hat die Corona?
Nee, die ist nur irgendwie nicht so geil gelüftet. Ich muss mal meinen Blogpost noch fertig machen. Ich habe mal einen Blogpost dazu noch angefangen. Ich habe jetzt so ein Dashboard in Grafana, was mir die CPU-Temperatur anzeigt. Oh. Und weil was passiert ist, ist, ich habe halt irgendwie Plex geschaut und dann haben die Filme plötzlich irgendwie angefangen zu stocken beim Schauen. Da habe ich mich gefragt und irgendwie gedebuggt und geschaut und gemacht und getan und dann so, ja, okay, irgendwie deine CPU drosselt halt, weil sie so warm wird. Ja, mi. Was für ein Scheiß.
Mhm. Hast du mal versucht, den Stromstecker auf der anderen Seite einzustecken?
Nee, aber das, das, was ich dann mal probieren muss.
Liquid Nitrogen. Los, drauf da, dann wird's auch cool.
Genau, genau. Mhm,
coole Sache.
Irgend sowas. Einfach mal Wasser drüber.
Nein.
Kannst du machen.
Nachher aus.
Hilf final, ist dann auch kühler.
Ja. Okay, don't do this at home. Kommen wir zum Lesefu.
Mhm. Nur einer rumgeheult, das ist aber ziemlich friedlich.
Ja, wir sind so positiv wegen der Corona-Warn-App.
Ja,
Ingo ist positiv.
Ich bin so geflasht, dass
Ingo hat einfach Pilze gegessen oder so.
Nee, ich glaube, das ist das Pendeln und das frühe Aufstehen, das zieht den Ingo sonst so runter. Das fehlt ihm gerade ein bisschen und das schlägt in positive
gar nicht
Energie
gut.
Um.
Corona muss bald enden, weil sonst
Ingo noch positiv.
Ich stehe tatsächlich immer anderthalb Stunden später auf, also erst um 7 und nicht schon um 5:30 Uhr. Das ist total zuträglich. Deswegen gehe ich hier auch nicht so rum wie der eine Felix die ganze Zeit. Das ist, da wird man echt müde von.
Was?
Ja, was?
Ich?
Ja, wer sonst?
Ah, der andere?
Nee. Das, ich bin noch jung. Mir passt.
Du brauchst keinen Schlaf, meinst du?
Ich brauche keinen Schlaf. Ich bin.
Der kann noch locker bis 2 durchmachen.
Brauchen alte Leute
locker.
Genau, alte Leute müssen da schon im Bett sein.
Okay.
Die müssen ja um 5 wieder raus.
Korrekt.
Oder hier, die Blase drückt und.
Ingo, so genau wollte es niemand wissen.
Echt furchtbar.
Ich mal. Hier, erzählt lieber mal, was ihr gelesen habt.
Okay, ich habe gelesen, How does a TCP Reset Attack work? Das ist ein Artikel über quasi, der beschreibt, wie eine TCP-Reset-Angriff funktioniert und speziell, wie der bei der großen Firewall von China funktioniert. Weil in China, beziehungsweise an der Grenze, der Internetgrenze zu China, genauso eine Firewall steht und die diesen Angriff durchführt, wenn Leute auf sich Dinge anschauen wollen, die gewisse Leute quasi nicht für gut und richtig heißen. Und genau, der Artikel beschreibt es so ein bisschen, was genau an der Stelle funktioniert und warum quasi dein Computer das nicht so cool findet, wenn diese Dinge passieren und warum dann bestimmte Protokolle nicht mehr so weitermachen. Genau.
Könnte man das irgendwie umgehen? Also könntest du dir irgendwie, sagen wir mal, irgendwie einen TCP-Stack bauen, der das dann ignoriert?
Ja, also du kannst jetzt dein Zeug über UDP schicken. Das ist dann quasi fertig, weil da gibt es kein Reset in dem Fall.
Ja.
Genau, aber man kann natürlich Sachen verschlüsseln und quasi so tun, als wäre es was anderes, was in der Ordnung ist, sich anzuschauen. Diese typischen Tor-Sachen halt. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Ansatz, um das Problem zu lösen und nicht irgendwie zu versuchen, das Protokoll mit IP4 Plus oder sowas zu reparieren. das ist dann, denke ich, besser da an der Stelle. Genau, und beschreibt es eigentlich ganz gut. Und beschreibt auch den Angriff, also man kann das dann tatsächlich bei sich zu Hause auch ausprobieren. Wenn man die eine kleine Firewall, Reset-Firewall haben will.
Okay.
Dann. Gut, hier. Solving uninitialized stack memory on Windows. Sind ziemlich gar nicht mal so lange. Ja, es ist jetzt halt auf Windows, aber das Problem hast du halt überall.
Sagst du jetzt so?
Ja, sage ich jetzt so, aber wenn du halt in so C oder C++ Code schreibst, dann hast du das Problem halt. Und hier im Blogpost beschreiben sie halt irgendwie einerseits sehr gut, was das Problem ist mit uninitialized memory. Und was halt die verschiedenen Optionen sind, was man dagegen machen kann und
was die Antwort Rust oder?
Nee, es gibt da halt so also einerseits kannst du halt irgendwie statische Analysen machen, um herauszufinden, dass du irgendwo uninitialized memory hast. Du kannst das irgendwie fuzzen, du kannst das irgendwie code reviewen. Und was sie aktuell so probieren, ist so ein automatisches init all, wo sie halt, ich glaube, zur Compile-Zeit dann all diese Variablen initialisieren automatisch. Mhm. Das heißt, wenn du das halt vergessen hast, dann macht das halt der Compiler im Prinzip für dich. Mhm. Ist auf jeden Fall spannend zum Lesen.
Okay.
Und gewisse, wir haben ja, ich habe es vor allem genommen, weil ich bin über den Artikel gestolpert, weil wir ja in der letzten Sendung oder in der vorletzten Sendung über dieses Write-Anti-Cheat-Dingsy gesprochen haben, was halt im Kernel läuft. Und es gibt halt so eine Section, die Interesting Findings Within It All heißt. Und da haben sie halt herausgefunden, dass gewisse Anti-Cheats halt Kernel-Crashes dann produziert haben, als sie das probiert haben oder als sie das ausgerollt haben. Weil diese Anti-Cheats dann halt einfach irgendwie Kernel-Memory gescannt haben für gewisse Byte-Pattern. Und die haben dann halt geändert, weil dieses init all diese Byte Patterns geändert hat, weil es halt alle initialisiert hat. Und das hat dann halt den Kernel gecrashed.
Also das hat dann quasi dieses Anti-Cheat hat dann einfach nicht mehr funktioniert, weil es davon ausgegangen ist, dass es in diesem
also das Memory gucken kann. Weil es halt im Kernel läuft, ist dann halt gecrashed und weil es halt im Kernel läuft, hat es halt den Kernel mitgerissen.
Super Sache.
Und genau darum ist halt, dieses Anti-Cheat im Kernel halt auch ein bisschen unfortunate, weil genau sowas halt passieren kann.
Ja.
Crasht halt ein bisschen dein Computer weg.
Eigentlich will man es nicht. Man will das nicht. Ja.
Genau, man will das nicht. Aber der Artikel ist halt auch sonst ganz gut. Aber darum bin ich irgendwie, über das bin ich halt auf diesen Artikel gestoßen. Genau.
Okay. Dann jetzt ein lieber Hacker, der das Internet gerettet hat.
Genau, Mr. Malware Tech Block oder Marcus Hutchins. Das war ja vor 3 Jahren mittlerweile, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, als er sich diese Domain registriert hat und damit das ganze Botnetz lahmgelegt hat. Und das ist einfach nochmal so ein verhältnismäßig langer Write-up, wie es irgendwie dazu gekommen ist, mit irgendwie seiner Backstory und spannend geschrieben.
Kann man verfilmen.
Ziemlich lang, genau, kann man verfilmen, gerade nach dem McAfee-Film vielleicht.
Kann und man sein Leben verfilmen und schauen.
Genau. Ja. Das natürlich auch.
Kann man so nacheinander direkt hintereinander hängen.
Und zum Schluss führen wir die ganzen Handlungsstränge zusammen und machen ein Masters of the Interverse.
Genau.
Das, oder Infinity Earths oder so. Ne? Also einfach.
Nice.
Infinity Internet. Gut.
Ist das nicht irgendwie, was war das? Infinity Internet.
Keine Ahnung.
Es erinnert mich irgendwie voll an was.
Infinity Wars?
Aber, nee, eben nicht. Es gibt doch irgendwie, hier. Es gibt irgendwie so ein von Comcast, das heißt X-Infinity.
Mhm.
Okay. Ist irgendwie Internet von Comcast.
To
irgendwie
the
so.
Infinity and beyond.
Anyhow. Back to topic. Genau. der nächste Artikel, den ich gelesen habe, ist im Gegensatz zum Artikel vorher ziemlich kurz und eigentlich auch schon mit dem Titel zusammengefasst, Write Libraries, Not Frameworks. Er formuliert das halt noch ein bisschen schöner aus. Und wie immer, die Antwort halt ist halt irgendwie, soll ich jetzt ein Framework schreiben, ist halt nicht direkt nein, sondern it depends. Aber generell sollte man sich irgendwie schon überlegen, könnte man das vielleicht nicht irgendwie mit Libraries lösen anstelle eines Frameworks.
Da gibt es ein Verständnisproblem bei vielen Leuten, wenn man darüber diskutiert, über diese Unterscheidung. Ich habe schon oft die Meinung zu hören bekommen, dass viele Libraries sind ja ein Framework. Und genau den Punkt muss man dann machen, dass das nicht der Fall ist. Oder umgekehrt, ein gutes Framework fühlt sich nicht an wie ein Framework in dem Sinne, dass du in einen Rahmen reingesetzt wirst und dich in dem bewegen musst, sondern dass du einfach Tools zur Verfügung hast, die du nutzen kannst, um dein Ding zu erledigen und aber nicht dadurch eingeschränkt wirst. Und das bestimmt eigentlich die Art, wie man sowas schreiben sollte, dass es mal also dieses, man es offen lässt und die Verwendung offen lässt und das flexibel gestaltet. Das steht dem entgegen, was manche mit Frameworks bezwecken wollen, nämlich, dass man einen hohen Grad an Standardisierung hat. Wenn jemand ein Projekt mit diesem Framework gesehen hat, dann kann er alle bearbeiten etc. Die Zielsetzungen gehen da sehr weit auseinander und deswegen auch das Verständnis.
Das heißt, die Antwort ist ja?
Die Antwort ist klar.
Kommt drauf an.
Genau.
Klares vielleicht.
Klares vielleicht.
Was war nochmal die Frage?
Also ich pflichte dem Artikel grundsätzlich bei. Ich habe den auch gelesen. Ich hatte eigentlich auch gedacht, ich hätte ihn reingepostet, aber offensichtlich habe ich es nicht getan. ja, genau. Also der Artikel ist schon gut. Nur dieses Not Frameworks. Also man kann irgendwann nicht mehr alles als Library bezeichnen. Und das Schwierige ist eben dazwischen vielleicht noch eine Verständnisdimension aufzubauen. Es gibt Libraries, es gibt Frameworks und es gibt Utility Boxes. Ich weiß es nicht.
Also er macht ja in diesem Artikel auch den Punkt, es gibt Frameworks wie beispielsweise eine Unreal Engine und es macht halt irgendwie auch Sinn, dass das ein Framework ist und die haben irgendwie auch das Geld und die Ressourcen und die können das halt auch einfach machen und das ist auch irgendwie okay. Und es gibt halt viele Dinge, wo vielleicht der bessere Approach gewesen wäre, das nicht als Framework zu versuchen, sondern halt als irgendwie als das irgendwie in ein, zwei Libraries irgendwie herauszusplitten und die Leute das halt wählen zu lassen, wie sie das und wann sie das einsetzen möchten. Ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage, ob die Sprache, das irgendwie dieses Library-Konzept irgendwie anständig unterstützt.
Genau, und letztendlich bei größeren Dingen, die man erreichen will, jetzt so eine Game Engine ist ein schönes Beispiel, an irgendeinem Punkt musst du natürlich zentrale Konzepte etablieren und dann gehst du sehr schnell in die Richtung, dass du Leute dazu zwingst, Dinge zu tun, damit das Konzept stimmig umgesetzt wird. Und dann bist du natürlich schon wieder sehr viel näher an diesem gesetzten Rahmen eines Frameworks dran.
Genau. Könnt ihr euch ja mal überlegen, bevor ihr euer nächstes Framework beginnt.
Ja, tut das.
Was man jetzt normalerweise auch nicht einfach so mal von
überlegen, heute auf morgen bevor man irgendwas beginnt, ist immer gut.
Na, das ist immer gut, korrekt.
Ja. Auf der anderen Seite, lasst euch auch nicht zu sehr vom Überlegen abhalten. Manchmal tut es auch gut, einfach zu machen. Man darf aber durchaus auch Dinge, die man angefangen hat, einfach wieder sein lassen. Das ist manche Dinge, manche Leute können ja nicht mehr ablassen und so. Das ist drüber reflektieren, was man gerade tut. Aber nicht dieses vorher drüber nachdenken, das kann man auch zu weit hinauszögern. Oder nee, nicht, das kann man zu lange tun und das Handeln dann zu weit hinauszögern.
Genau. Und wo ihr jetzt definitiv handeln müsst, ist bei ZFS. Ihr müsst es installieren und benutzen, weil es gut.
Mhm.
Und wenn ihr schon immer mal die Grundlagen, zum Beispiel Ingo, dass ich ja unbedingt, wie ich immer raushöre, sich damit beschäftigen möchte, gibt's hier jetzt von Ars Technica den ZFS 101 Guide Understanding ZFS Storage and Performance. Da denke ich, Spaß beiseite, ist ein ziemlich umfassender und trotzdem nicht ewig langer Post über, wie das halt im ZFS-Land so funktioniert. Weil man halt schon, es gibt halt schon so ein paar Konzepte, die so ein bisschen anders sind, weil ZFS halt irgendwie ein bisschen mehr macht, als nur ein Filesystem zu sein, weil es halt auch, dieser ganze RAID-Layer ist halt in ZFS direkt drin und du musst halt irgendwie mal verstanden haben, was ein Z-Pool ist und was ein VDEF ist und was die Devices sind und so, und das wird hier irgendwie alles erklärt, es wird auch darauf eingegangen, wie dieses Copy-on-Write funktioniert, was das bedeutet. Für gerade so, wenn man sich schon immer mal gefragt hat, wie funktioniert das mit diesem ZFS eigentlich und was bedeuten all diese komischen Begriffe, so als Einstieg kann ich jetzt diesen Artikel empfehlen für Leute, die sich mal damit auseinandersetzen wollen, weil ich glaube, das sind wirklich so die Grundlagen recht gut erklärt, und von da kann man dann irgendwie weiterschauen, was man machen möchte.
Gut. Ja, kann man oder kann man auch nicht, weil wen interessiert es im ZFS?
Man kann auch ButterFS installieren und glücklich sein.
Oder auf GCFS warten.
Ja, ja. Oder ich meine, funktioniert halt alles auch. Mit diesem
BGFS.
MD-RAID.
Was? Egal. Dann Pix.
Pix. Limit everything. Und zwar geht es darum, dass wenn man halt in Code Kommandos hat, die mit externen Dingen kommunizieren, das kann irgendwie ein SQL sein oder halt eben auch ein Shell-Statement, was irgendwie ein Shell-Script aufruft, dann läuft man immer die Gefahr, dass das Ding halt irgendwie nie terminiert. Also
das kannst Problem
halt
hast du SQL
Query machen und das, genau, das Problem hast du irgendwie immer, sobald du halt irgendwas aufrufst, was irgendwie nicht direkt im Code ist. Und was eigentlich der Trick dann ist, dass man halt diese Dinge limitiert und sagt, dass das Ding hat halt ein Timeout. Und es ist halt einerseits die Erinnerung, dass man generell sowas tun soll, und hier hat für Ruby hat das halt irgendwie, weil er dieses Problem hatte, für Shell-Commands halt gibt es so eine Library, die das macht, und dann kann man halt entweder nach Zeit oder nach Output-Größe kann man halt Limits setzen und sagen, wenn der Output dieses Commands größer als X ist, dann hör auf, oder wenn es halt länger gegangen ist als Y Sekunden, dann brich das Ganze mal ab und geh weiter. Das ist eine gute Sache. Weil, ja, sonst läuft das dann halt irgendwann in Production und hat halt komisches Behavior, weil es halt irgendwie sich das Shell-Kommando aufgehängt hat oder was weiß ich.
Ja, gut, wenn du in Ruby anfängst, irgendwelche Shell-Commands aufzurufen, dann muss man vielleicht auch schauen, ob das nicht gute Ansatz wäre, das zu integrieren in dein Ruby-Zeug.
Ja.
Wenn man quasi gut, schon angefangen hat, das anständig zu machen mit Ruby, dann, oder irgendwie anders zu machen und nicht Shell zu schreiben, dann kann man es auch in Ruby weiter durchziehen.
Ja, gut, aber es, ja, wenn du halt irgendwie, sagen wir, du interagierst halt irgendwie mit einem FFmpeg oder so, es macht ja durchaus Sinn, dann nicht irgendwie den FFmpeg neu in
die Bindings zu nehmen, die es dann für die Sprache gibt, wäre vielleicht ein ganz guter Ansatz, weil dort...
Ja, aber die Bindings helfen dir ja trotzdem noch nicht, wenn sich das Ding dahinter hängt. Die Bindings rufen ja dann irgendwo auch nur fancy Shell-Commands auf.
Ja, in der Hoffnung halt natürlich, dass es nicht shit gemacht ist.
Ja, dann musst du halt hoffen, dass es da drin irgendwie limitiert ist mit Timeouts und so.
Ja, gut. Aber ja, genau, man muss immer schauen, wenn man irgendwas aufruft, dass irgendwie es fertig wird.
Ja.
Aber das ist ja dieses heite Problem. Ja. Man kann das nie so genau sagen. Aber irgendwas passiert.
Genau. Genau, man kann es mehr oder weniger versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen.
Mhm. Aber ja, in den meisten Fällen baut man es dann drum herum, wenn es das erste Mal irgendwie nicht funktioniert.
Das erste Mal irgendwie auf die Füße geflogen ist.
Genau. Weil, also man kann das schon überall versuchen, aber man macht das nicht überall.
Ja, ja.
Weil zum Beispiel um LS, das könnte theoretisch auch für immer blocken, wenn quasi die File-Dings darunter in NFS ist und das jetzt gerade nicht connected ist oder so, das kann dann für immer blocken, ja. Aber da baut man nicht überall so einen scheiß Timer drumherum. Sondern man schaut dann halt, wenn es kaputt geht. Ich glaube, es ist auch ökonomischer, also das muss man ja auch sehen.
Ja, also muss man halt schauen.
Okay. Ja, schön.
Dann, wenn ihr so ein ZFS aufgesetzt habt und Zpool Status macht und ihr den Output nicht so geil findet, gibt's jetzt dieses GPT-Conf, so ein kleines Python-Tool. Und der Output von Zpool Status ist ein bisschen arschig, weil er halt irgendwie andere Namen verwendet als die Disks und die die Devices eigentlich heißen, und wenn man das halt durch dieses kleine Python-Script durchpiped, dann kann man da irgendwie direkt den Disk-Identifier anzeigen und wie die Disks halt auch tatsächlich im System heißen.
Okay.
Na gut. Plus eins und like.
Wenn es funktioniert, wenn es das Richtige macht, dann ist ja in Ordnung. Ja.
Also braucht man auch nicht unbedingt, aber es ist ein cooles Tool, wenn man gerade so, wenn man irgendwie einen großen Pool hat oder so und irgendwie mehr als nur zwei Disks hat, dann kann das schon mal Sinn machen. Mhm. Dann das nächste ist, wie man richtig Thermal Paste applied auf seiner CPU.
Hat das für dich geholfen?
Nee. Ja, ich habe es schon lange nicht mehr
about that
machen müssen, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gemacht habe, aber was sie gemacht haben, ist, sie haben halt anstelle von einem Kühlkörper drauf
eine Plexiglasplatte zu stecken,
haben sie halt eine Glasplatte genommen, und dann siehst du halt, dass das X, wenn du so ein X mit deiner Thermal Paste machst, dass sich das am gleichmäßigsten verteilt.
Nicht schlecht.
Ja. Gut.
Genau.
Ja, cool. Dann hätte ich es wahrscheinlich. Ich habe auch, glaube ich, nur einen Punkt in die Mitte immer gemacht. Aber ich muss es auch schon lange nicht mehr tun von dem.
Genau. Good to know, wenn ihr es das nächste Mal macht, könnt ihr es jetzt richtig machen.
Ja, okay.
Finde ich nice.
Super. Wieder was gelernt. Immerhin, heute doch noch was gelernt, ganz am Schluss.
Genau.
Schön.
Aber so, irgendwie sagt hier einer da drunter direkt, dass es darauf ankommt, wo deine Cores sitzen und dass das vom Vendor gesagt wird, wo der besten Eternal Place applies. Jetzt bin ich doch was? Wieder.
Hat ist das nicht, egal.
Wenn sie gleichmäßig
ist ja, nicht, wenn sie sagt er, ist wohl nicht das Beste, was passieren kann. It's actually suboptimal. Aber es sagt halt ein Typ im Internet, das weiß man. Das
ja, man jetzt. Furchtbar. Ein Typ im Internet.
Ja, also.
Nee, macht es mit einem X und dann ist fertig, dann ist er auf jeden Fall überall hingeschmockt. Geht.
Ja, wenn das, also, ja. Wer weiß das schon so genau, vielleicht ist das auch nicht ideal. Dann ist auch wiederum die Frage, wann habt ihr das letzte Thermal Paste applied? Ist vermutlich auch schon Jahre her. Von dem her macht man irgendwie auch nur.
Ja.
Und ich glaube, auch wenn du es falsch machst, ist es nicht so schlimm.
Nee, das ist alles Idioten sich hier gemacht.
Ja. Weil, ja.
Weil das Idioten machen.
Bestimmt vier Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Mindestens.
Dann, ja. Geht halt die CPU irgendwie einen halben Monat früher kaputt, als sie eigentlich
die läuft seit vier Jahren fast durchgängig. Also läuft einfach. Das ja, hat sich bisher noch kein Gerät beschwert.
Ja. Genau. Hier, last but not least, Double Ratchet Messaging Encryption. Sehr, sehr gut. Musste ich mich irgendwie mit auseinandersetzen. Und
was für ein Shit?
Genau, Double Ratchet Messaging Encryption.
Und zwar ist das?
Ja, vermutlich schon.
Sorry, hat der einfach mal.
Das ist dieses Krypto-Zeug, was Signal gebaut hat. Dieser, wie heißt der, Moxie Markiplier oder so.
Ja,
und der hat sich ja mal irgendwie so ein Protokoll und so ein Encryption-Kram ausgedacht. Und es hieß früher mal Axelot, glaube ich.
Axelot, ja. Das kenne ich auch noch.
Genau. Und das heißt halt nicht mehr so. Das heißt jetzt irgendwie Signal
Protocol. Magic Process.
Genau. Und die Krypto, die Krypto Theorie dahinter heißt halt Double Ratchet. Jetzt. Und das ist halt ein Video, was das erklärt, wie das funktioniert. Und ihr benutzt das halt, wenn ihr WhatsApp benutzt, wenn ihr Facebook Messenger benutzt und Secrets Chats macht. Ihr benutzt das, wenn ihr Signal benutzt, offensichtlich. Und auch sonst noch. Und wenn ihr, weil die alle auf die gleiche Library verwenden, die sie bei Signal mal geschrieben haben. Und wenn ihr irgendwie beim Militär seid und Matrix benutzt, dann benutzt ihr auch dieses Double Ratchet einfach halt in der eigenen Implementation, weil sie bei Matrix hingegangen sind und das selber implementiert haben aufgrund der Anleitung. Und das ist halt irgendwie so ein 11-minütiges YouTube-Video, was halt die Kryptotheorie dahinter erklärt auf sehr, sehr, sehr verständliche Weise, weil es halt die ganze Krypto-Mathematik halt weglässt. Mhm. Also das erklärt es halt nicht, aber es erklärt halt das Prinzip mit diesen Ratchets und wie die kombiniert werden und warum das dann ein Double Ratchet ist und was halt der Vorteil ist, dass man dann halt die Messages eigentlich nur, wenn man so ein Key herausfindet, eigentlich nur eine einzige Message encrypten kann und weder vorwärts noch rückwärts Messages dann encrypten kann und so. Ich war da sehr positiv überrascht und ich glaube, der ganze Kanal ist auch so ein bisschen aufgebaut, dass er halt so Dinge ziemlich zusammengefasst, ziemlich gut erklären. Genau, also wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie so ein Double Ratchet funktioniert, könnt ihr euch irgendwie dieses Video zweimal anschauen oder so und dann habt ihr es ungefähr verstanden.
Mindestens doppelt angucken.
Ja. Ja. Ist natürlich eben abzüglich irgendwie der ganzen Mathematik, das braucht dann vermutlich ein bisschen mehr als irgendwie ein 10-minütiges Video.
Was?
Mathematik braucht länger.
Mathematik?
Was ist das für ein Scheiß?
Könnte das sein. Ah, ist irgendwie
brauchen wir nicht.
Das ist doch scheiße.
Nee. Scheiße. Zoom kann das auch alleine und deswegen haben sich ja Leute gekauft, die das auch können. Ja, dann Klappe zu, Affe tot.
Das war's.
Oder?
Ja.
Das war's. Ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Bleibt zu Hause. Oder für immer im Homeoffice.
Ja. Wenn ihr bei Facebook seid, bleibt zu Hause. Für immer.
Ja, genau.
Kommt nicht wieder, ihr Sacker.
Und macht mit Zoom eine Krypto-Party oder so. Bald. In diesem Theater. Benutzt IPv4 Plus unbedingt.
Baut eure Infrastruktur um.
Geht lobbyen, um IPv4 Plus zu etablieren.
Genau.
Ich glaube, ich muss euch enttäuschen, das RIPE-Meeting war schon und sie haben ihn nicht gewählt. Für das seid ihr schon zu spät.
Das ist doch scheiße.
Oh, damit. Also,
können wir das glaube ich, nichts mit diesem IPv4 Plus.
Können wir einfach nochmal. Das kann ja genau, öfter mal wieder hochkommen.
Ja, ja. Kann wieder hochkommen.
Vielleicht wird er beim nächsten Mal gewählt.
Mhm. Mhm. Fingers,
mit John McAfee. Not crossed. Machen die zusammen die RIPE klar.
Ja.
So, also ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Grill.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.